herzlich willkommen zur 666. Runde vom Metal Hammer Podcast.
Maximum Metal.
Mein Name ist Thorsten Zahn und an meiner Seite kämpft
Sebastian Kessler aus der Metal Hammer Redaktion. Ich muss sagen, die Growls werden immer beeindruckender. Nicht schlecht.
Ich verneige mich. Aber ich benutze immer weniger Kraft darauf. Nachdem Thomas Strata mich darauf hingewiesen hat, dass ich ein bisschen mehr üben soll, habe ich das getan.
Sehr gut, weiter so. So werden wir von Folge zu Folge ein kleines bisschen besser. Folge 666 spielt natürlich auch schon an auf unseren Studiogast, den wir nachher begrüßen. Neuerung, es sind zwei Studiogäste. Hannes und Vito von JBO werden nachher mit mir in den Metal Hammer Personality Talk gehen. Es geht ein bisschen um die Vergangenheit der Band, um das verschobene Jubiläum und auch um interessante Neuigkeiten, die die Fans verzücken werden, aber dazu später mehr. Erst gucken wir vielleicht noch eine Woche zurück auf unseren John Schaffer monothematischen fast schon Podcast, für den es viele Rückmeldungen gab, was ich cool fand. Wir hatten überraschend viele, super viele Kommentare auf den Socials und E-Mails und danke dafür, Leute. Immer toll zu lesen, dass euch das gefällt und dass ihr da mitdenkt und interessiert zuhört und teilweise die gleichen Meinungen habt ist wie wir, teilweise ein bisschen andere, was total okay ist. Dafür sind wir auch da.
Nein, ist nicht okay.
Pluralität abzubilden.
Ist nicht okay.
Es reicht doch schon, wenn du und ich andere Meinungen haben.
Das ist okay.
Ja, was wir aber vergessen haben, zwei Dinge letztes Mal tatsächlich. Einmal auch noch, um auch Ihnen zu unrühmlicher Berühmtheit zu verhelfen, der Idiot von King 810, der mit in das Kapitol eingebrochen ist. Wir haben ganz vergessen, ihn auch zu erwähnen.
Das haben wir absichtlich gemacht, dass wir ihn nicht genannt haben, oder? Weil King 810, also King 810 ist ja nicht so wirklich nennenswert.
Nö, nicht wirklich, aber eben drum kann man doch mal einen abschließenden Witz über die Band machen, bevor man sie nie wieder erwähnt. Einer von King 810 war offenbar auch dabei, hat gemeint, so, ich drehe da mal ein Musikvideo. Ja, Kackidee auch, aber was soll's.
Aber das
eine Band, die es nie geschafft hat und das zu Recht, muss man leider sagen. Ich meine, immer die schlechte Version von Slipknot.
Ja, yeah, wir sind ja doch einer Meinung. Aber das Musikvideo würde ich gerne sehen. Vor allen Dingen, weil er, ich meine, rein... Also in Deutschland wäre das, glaube ich, rein datenschutzrechtlich gar nicht möglich, da ein Video zu drehen mit den ganzen vielen Personen drauf und dann auch noch in einem offiziellen Regierungsgebäude etc. etc. Die Genehmigung, die er dazu hatte, würde ich gerne mal sehen.
Ja, ich glaube, ähnlich wie John Schaffer, es gab da nicht so die Genehmigung, außer die selbst ausgestellte.
Achso, aber
ist mein Attest.
Ja, aber Update zu John Schaffer. Es ist ja so, dass jetzt das Label ihn vom Roster genommen hat. Das hatten wir beim letzten Mal nicht erzählt, ne?
Ich glaube, wir hatten es erwähnt, dass die Band nicht mehr auf der Century Media Seite steht. Ob sie aber tatsächlich nicht mehr unter Vertrag sind,
Wahrscheinlich, die haben ja auch einen Backkatalog und alles, aber es sieht jetzt nicht danach aus, als würden sie noch groß promoten, aber Schnee von gestern, wir schauen mal in die Zukunft, mal schauen, was die Agenda Schaffer noch mit sich bringen wird.
Exakt.
Wir haben ja heute eine andere Agenda.
Richtig, und zwar haben wir eigentlich zwei Agenten. Mit welchen wollen wir anfangen? Mit der lustigen oder mit der ernsten?
Mit der ernsten.
Oder mit der ernsten?
Wenn du mit der lustigen anfangen, ja, ich weiß nicht. Lass uns mit der ernsten, also immer erst die Arbeit, dann das Vergnügen, weißt du, kennst du doch.
Ja, nicht, dass die Leute bei der Ernsten abschalten und dann die Lustige verpassen. Nein, Quatsch.
Oder dass sie bei der Lustigen abschalten und dann die Ernste verpassen.
Ja, das kann auch sein. Nein, lass uns sprechen über das ernste Thema Festival Sommer 2021 und auch Konzerte 2021. Wie sieht es da aktuell aus? Welche Hoffnungen haben wir? Welche Hoffnungen haben die Fans und die Veranstalter darauf, dass dieses Jahr was stattfindet? Ich muss ja zugeben, von meiner Warte aus, ich habe jede Woche eine andere Stimmung, was das angeht. Vor zwei Wochen war ich noch so, ja klar, Festivals werden stattfinden, läuft, wenn vielleicht auch nicht mit voller Kapazität. Jetzt zwei Wochen später, wo ich auch so ein bisschen mitbekommen habe, wie langsam dann doch die Impfungen alle vorangehen, ich bin mir nicht mehr so sicher, leider.
Also ich bin mir auch nicht sicher, vor allen Dingen war es jetzt nicht so, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass Glastonbury schon abgesagt wurde. oder auf 22. Also da ist schon der Anfang. Jetzt haben wir schon Februar. Bis zum ersten Festival, bis zum ersten wahrzunehmenden Festival, sage ich mal, wird so Mitte Mai, Ende Mai. Das ist schon arg knapp, um das stattfinden zu lassen, weil es auch ist, also es gibt keine Konzepte, es gibt keine Impfung, es gibt keine Grundlagen. Kann man alle Leute reinlassen? Wie schützen wir die Leute, etc., etc.? Wie kriegen wir die Artists, die Künstler her, die internationalen? Ich glaube, es wird extrem kompliziert. Wollen die Künstler überhaupt kommen? Haben sie Angst, sich anzustecken? Haben die Fans Angst, sich anzustecken? Also, da ist der Aufgabenkatalog, glaube ich, so dick, dass das für 21 nicht gut aussieht. Meine Meinung, meine persönliche Meinung, keine öffentliche Meinung, meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass es wieder ein paar Konzeptkonzerte geben wird, sowas wie die Strandkorbkonzerte, die es ja letztes Jahr gab, oder so Picknickdeckenkonzerte, wo halt Leute in Abstand ein bisschen feiern können und auch mit Maske auf dem Gelände unterwegs sein können und das auch limitiert ist an Tickets, also das Kontingent. Und ab Herbst, wer weiß, vielleicht gibt es ab Herbst wieder ein paar Indoor-Konzerte. Vielleicht gibt es unser Festival. Also ich drücke die Daumen, sind fast schon gebrochen, meine Daumen. Für den Sommer sehe ich schwarze Gewitterwolken aufziehen, aber ab dem Herbst mache ich mir Hoffnung. Und die stirbt ja bekanntlich zuletzt.
Ja, also um es von hinten aufzurollen, ich habe auch die Hoffnung, dass unser Festival im November schon stattfinden kann. Bis November muss es einfach schon so viele geimpfte Leute geben, um so eine Grundimmunität irgendwie zu garantieren.
Es geht aber so langsam.
Leider. Also es gibt ja so Webseiten, die einem irgendwie vorrechnen, wann man mit dem Impfen dran ist. Wenn das in der Geschwindigkeit weitergeht, die jetzt gerade irgendwie vorliegt, so Leute, die ein bisschen älter sind als ich, irgendwie haben wir von Sommer 2022 irgendwie geschrieben.
Meinst du mich oder was?
Ich weiß nicht, ob du diesen Test schon gemacht hast.
Ja, ich habe
von dir noch nichts gehört dazu.
Was sagt es denn bei dir?
Ich habe ihn selber auch noch nicht gemacht. Ich habe das andere für mich machen, also nicht für mich machen lassen. Ich habe gelesen, was das Ergebnis bei anderen war. Dachte dann so, okay, der ist nochmal 4 Jahre älter als ich und kommt dann irgendwie im Sommer 2022 dran. Dann komme ich halt im Herbst dran mit nochmal 4 Jahre weniger oder so.
Ja, ich bin auch erst 22 dran und ich bin ja schon alt. Also. Es ist doch deine Arbeitsauffassung. Nein. Du lässt andere für dich machen. So kenne ich dich doch.
Ja, klar, normal.
Aber nichtsdestotrotz, jetzt nochmal mir persönlich aus zu gehen, ist es, also wenn jetzt wieder kein Festivalsommer stattfindet, ja, das ist schon hart. Also ich vermisse schon lange auf dem Gelände zu sein, den Morgengrauen zu sehen, so die letzte Band vielleicht mitzuerleben, viele Leute im Freudentaumel, Zelten, Regen, Sonne, Sonnenbrand, Katerstimmung.
Sogar die Sachen, die man eigentlich furchtbar findet, findet man im Augenblick irgendwie so romantisiert toll.
Vollgeschissene Dixies.
Vollgeschissene Dixies. Die letzte Band spielt früh um 16:30 und um 11 geht es schon wieder weiter. Toll, ich freue mich so massiv darauf. Man hat es gehasst, so ein bisschen eigentlich auch.
Aber es ist ja immer so.
Ja, schon. Aber sobald man es nicht mehr hat, weiß man es zu schätzen und vermisst es. Und ja, mir geht es auch so. Ein Jahr ohne war tatsächlich auszuhalten, es war mein freier Sommer, irgendwie so der erste freie Sommer seit über 10 Jahren, war interessant, war auch seltsam, war aber auszuhalten. Noch einen zweiten hält man natürlich auch aus, klar, man hält alles aus, aber es fehlt schon massiv und ich will die Hoffnung auch noch nicht komplett aufgeben, dass irgendwas passiert diesen Sommer. Ich kann mir gerade so mittelgroße Festivals wie, ich sag mal, Full Force, wie das Rock Hard, die auch viel auf lokale Bands setzen und auf lokales Publikum setzen, dass die, und sei es auch mit eingeschränkter Kapazität und irgendwelchen strengen Hygienerichtlinien, dass die stattfinden, dass irgendwas dort stattfindet, glaube ich schon, will ich glauben, hoffe ich schon drauf. Dass aber so ein internationales Wacken mit 80.000 Leuten stattfindet, die aus der ganzen Welt kommen und Bands aus der ganzen Welt. Ich wünsche es ihnen. Ich drücke den Veranstaltern massiv die Daumen. Ich drücke auch uns die Daumen, weil wir wollen das ja auch alle miterleben. Wir wollen das alle sehen. Wir wollen alle da sein. Aber das wird wackelig, fürchte ich, ohne jetzt jemandem die Vorfreude nehmen zu wollen. Oder
schon geschehen.
Ja. Ja,
naja, aber es ist ja auch immer eine Kostenfrage. Also du sagst ja, ich hoffe, dass irgendwas stattfinden wird. Also wenn jetzt irgendwas stattfindet, das ist eine Kostenfrage, womit der Veranstalter kein Geld verdienen wird in 21. Er hat 20 schon kein Geld verdient, er hat 21 kein Geld verdient, er zahlt vielleicht sogar noch drauf. Wird er das, also werden solche Festivals das überleben? Das ist die große Frage.
In der Tat. Die Großen, da mutmaßt man ja, dass die irgendwie mehr Geld noch in der Rückhand haben und länger überleben können. Dafür haben sie auch natürlich mehr Kosten. So kleinere Festivals, die weniger in der Rückhand haben, haben vielleicht weniger laufende Kosten, können sich darum vielleicht noch ein Jahr durchschleppen. Aber schön ist das für keinen der Beteiligten. Plus natürlich nicht nur die Veranstalter und die Festivals selbst, sondern natürlich auch die ganzen Leute, die noch da arbeiten. Sei es die Stagehands, sei es die Bratwurstbrater, die Metverkäufer.
Securities, alles.
Securities, ja klar. Und wenn das jetzt tatsächlich auch dieses Jahr nicht stattfindet, sind das alles Leute, die sich selbstverständlich auch beruflich neu orientieren müssen und werden. Und ob die dann 2022 wieder zu haben sein werden, muss man dann auch mal gucken.
Das ist, also es ist wirklich vielschichtig kompliziert. Und auch, sage ich jetzt mal, eine Arena-Tournee wie die von Rammstein, die ja nach wie vor angekündigt ist, wird sowas, kann sowas stattfinden? Es ist ja ein Riesenaufwand, so eine Tour zu fahren. Die ist jetzt schon mal einmal verschoben worden. Jetzt muss sie vielleicht nochmal verschoben werden. Das ist auch ein finanzieller, für uns beide, glaube ich, unvorstellbarer Aufwand. Und da hängt auch ein Tross von Leuten dran. Also pro Show bei Rammstein im Stadion sind ja knapp 600 Beschäftigte am Start, also 250 Leute auf Seiten der Band und 250 bis 300 auf Seiten des Veranstalters. Da hängen halt, also pro Konzert, pro Festivalkonzert hängen 600 Leute dran ungefähr. Und das mal 30 waren es, glaube ich, im ersten Run. Jetzt weißt du Bescheid. Also die haben, ich meine, die haben, haben alleine fast 200 Truckfahrer.
Ja, und die jeden Tag wieder neu zu testen, ob sie alle negativ sind und negativ bleiben, allein das ist schon so ein unfassbarer organisatorischer und auch finanzieller Aufwand und halt trotzdem immer unsicher. Ich finde es ja schön, dass man wieder unterhalten ist und es Bundesliga gibt und eine gefühlte Normalität wieder einkehrt und Leute was zum Gucken und zum Hören haben, aber befremdlich ist es halt trotzdem, dass das alles funktionieren kann und funktioniert und dann natürlich auch also komisch wieder mit Blick von Konzertveranstaltern.
Darf ich kurz festhalten?
Deine Leads machen dürfen.
Ja. Darf ich kurz festhalten? Deine Normalität, Bundesliga, Autofahren, Videospiele. Yay!
Ja, so ist das. Super. Autofahren stimmt gar nicht. Wie kommst du auf Autofahren?
Ja, das habe ich jetzt mit reingepackt, weil das ist das, was irgendwie...
Also, weil es so deutsch ist.
Weil es, was auch am wichtigsten ist. Also die Autoindustrie und die Lufthansa und Fußball-Bundesliga. Also, Entschuldigung.
Ja, aber das meinte ich ja. So, es ist für, ich sag mal, für den Volksgeist bestimmt gesund, irgendeine Art von Regelmäßigkeit und von gefühlter Normalität, sei sie jetzt auch wirklich da oder nicht, durch die Bundesliga zu virtuell darzustellen.
Ja, aber dazu gehört ja das Erlebnis, um sich draußen abzureagieren und sich zu besaufen, mit seinen Kumpels im Arm zu liegen. Das Gleiche gilt für ein Festival. Also Festival und Fußball-Bundesliga haben ja schon gewisse Parallelen. Muss man, also ist ja ein gemeinschaftliches Erlebnis in deiner Peer Group, sag ich jetzt mal, mit Leuten, die den gleichen Geschmack haben und die den gleichen Hang zu den Dingen haben wie du. So, und wenn das gar nicht, also das ist, wenn das gar nicht stattfindet, ist, wie will ich das nennen? Das ist schon so ein.
Also das ein Loch.
Es betäubt die Leute so ein bisschen, finde ich. Ja. Und dann kommt noch die große Angst dazu. In 22, wenn es wieder, bin ich sicher, kann ich mich anstecken, kann ich krank werden, was ist mit den anderen, wie viele Leute darf ich treffen? Das ist, es ist auf jeden Fall alles auf Ewigkeit verändert. Und so wie wir beide das erlebt haben, also wie wir beide das erlebt haben, Konzerte und Festivals, wird es, glaube ich, werden Festivals und Konzerte nicht mehr erlebt werden. Schwitzend, staubig, besoffen, im Moshpit, in den Armen liegend mit fremden Leuten, abknutschenderweise. Du trinkst aus allen möglichen Bierbechern, die dir gereicht werden. Du isst Dinge vom Grill, die schon dreimal im Dreck lagen. Die Denke der Leute ist auch ganz anders. Also das ist so meine Normalität.
Das war natürlich nie gesund. Hätte man niemals machen dürfen. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob das wirklich stimmt. Ich glaube, da ist die... die Fähigkeit der Ignoranz und des Verdrängens im Menschen, glaube ich, immer noch stark genug. Es gab ja immer schon Keime und Bakterien.
Ja, es muss
man,
ja.
Man sollte nie die fremde Wurst essen oder das fremde Bier annehmen. Das war ja schon immer schwierig.
Also nie die fremde Wurst in den Mund nehmen. Hört gut zu.
Ja, hört gut zu. Hier kann jeder noch was lernen.
War ich jetzt bei der fremden Wurst?
Das hat mich rausgebracht. Auch wenn es der fiese Virus unterwegs ist, ob der in zwei Jahren noch so als großes Hemmnis zum Ausrasten oder nicht auszurasten gesehen wird, glaube ich gar nicht. Ich glaube, da ist der Mensch dann doch zu sehr Gewohnheits-Partytier und es wird das, glaube ich, dann, wenn die großen Veranstaltungen eben wieder zugelassen werden können, was ja auch bedeutet, dass das Virus in irgendeiner Form von Kontrolle sein muss, glaube ich, wird das schon wieder zurückkehren. Ziemlich schnell. Und wahrscheinlich sogar ziemlich übertrieben, weil die Leute viel nachzuholen haben.
Ich finde es toll, auf welche Ebene wir das gerade heben. Du findest nicht?
So. Ja, schon. Von fremden Würsten fressen.
So, pass auf. Jetzt meine zwei Dinge dazu. Behalte deine fremde Wurst bei dir.
Zeig deine zwei Dinge, ja.
Meine zwei Würste. Das nächste Virus kommt bestimmt. Wenn es das Virus jetzt nicht geben würde, wäre unser Podcast nicht so erfolgreich, weil die Leute zu Hause sitzen und sich unseren Schwachsinn anhören. Das muss man, alles, was irgendwie ja online geboten wird, ist ja total im Aufwind. Also es ist, ob es jetzt ein Podcast ist, Hörbücher, Dinge, die ich bestellen kann, weil ich ja kein Kaufhaus geben kann, Videospiele, Serien, Filme, alles.
Vielleicht haben die Medien das Virus in die Welt gesetzt, damit die Leute endlich ihre Internetangebote nutzen.
Die chinesischen Fledermausviren, die chinesischen Fledermausjournalisten.
Wahrscheinlich. Fiese Mutanten.
Apropos Mutanten, kommen wir doch jetzt mal zum lustigen Thema.
Dann kommen wir zum lustigen Teil. Genau, das Mutantenstadel, das musikalische.
Ja, das ist ein Thema, über das wir stundenlang sprechen könnten und eigentlich auch eins, was wir in einer vielleicht viel, viel, viel weiter entfernten Folge hätten machen sollen. Aber nein, du holst natürlich die Gäste hier ins Studio zu dem Thema und jetzt müssen wir das auch noch machen. Unfassbar. Und zwar geht es um, wie du schon sagtest, Mutantenstadel, Metal-Bands, die es alle so lustig mit uns meinen. Und die auch nur aus dem Grund, nicht alle, ich möchte jetzt hier niemanden beleidigen, die auch nur aus dem Grund gegründet worden sind, um lustig zu sein.
Das ist ja vielleicht die große Frage und der große Vorurteil. Gibt es diese Bands nur, weil sie lustig sind oder sind sie auch einfach gut in dem, was sie machen? Wir sind ja auch lustig, aber nicht so erfolgreich wie
zum Beispiel Krokator. Wir sind ja nicht so gut in dem, was wir machen.
Das findest du.
Genau, es gibt halt, wie in jedem Genre auch, es gibt Scheißbands und es gibt Superbands.
Richtig. Und ja, so wollen wir ein bisschen die Bands aus dem Genre, wenn man das überhaupt so nennen kann, Comedy-Metal, Metal mit Humor.
Gibt es das überhaupt?
Ein bisschen vorstellen, ein bisschen durch das Genre grasen, was es da so gibt. Die Anführer des Ganzen sind für mich immer noch JBO, so, mit denen hat es bei mir auch angefangen.
Ja, du kommst ja auch aus der Region.
Ich komme auch aus der Region, natürlich. Ich bin da vorgeprägt aus Franken. Ich habe es der Band im Interview, das ihr gleich hören werdet, auch schon erzählt. Ich kannte Symphonie der Verstopfung noch vor Symphony of Destruction.
Braver Fan.
genau, und JBO sind seit über 30 Jahren mittlerweile dabei, haben keine große Pause gemacht zwischendurch und sind immer noch auf den Festivals, auf den oberen Rängen des Line-Ups zu sehen und live immer noch eine Schau und auch mit regelmäßig neuen Alben dabei und ich glaube tatsächlich nicht Erfinder der lustigen Musik, aber gab es vorher schon eine Metal-Band, die so sehr auf Blödsinn und Quatsch gesetzt hat? Frage ich an die ältere Generation.
Ja, das muss ich ja sagen, dass ich mich für das Genre, also für lustige Musik, habe ich mich ja nicht so richtig interessiert. Ich sage jetzt mal nein. Also nicht.
Es gab natürlich Otto, es gab EAV, ja, aber es war ja kein Metal.
Es ist ja alles kein Metal. Es gab natürlich. Es ist ja alles kein Metal. Und und James Blast Orchestra, wie sie ja ursprünglich hießen und nicht mehr heißen dürfen, haben das von Anfang an sehr professionell gemacht. Man muss auch dazu sagen, und jetzt kommt meine kleine Geschichte zur Band, sie sind mit die besten Musiker aus dem Genre, also die, sie sind die besten Musiker an den Instrumenten. Sie können wirklich wahrscheinlich nicht nur jeden Song nachspielen, sie können, haben auch eigene Kompositionen. Sie sind einfach sehr, 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 sehr gute Musiker, keine Stümper. Haben sich zu jedem Album, was sie jemals gemacht haben, immer lustiges neues Konzept ausgedacht. Bringen das auf der Bühne auch rüber. Diesen Pink Flash, diesen Magenta Flash seit Jahren natürlich, ziehen sie gnadenlos durch, was ich als wie willst du das nennen, so als Traditionalist natürlich auch gut finde. Haben wir dann damals auch, als wir, das war vor deiner Zeit, hatten wir die Band ja auf dem Titel. Und wir haben damals zum ersten Mal für eine Band das Logo, die Farbe des Logos, unantastbarerweise eigentlich normalerweise, haben wir das Logo pink gemacht, also Magentafarben. Das gab einen riesen Aufschrei, aber es passte einfach so perfekt dazu. Mein Vorgänger damals, Robert Müller, hat ja diese Band, jetzt kann ich mal einen kleinen Insider erzählen, hat diese Band ja immer, wie will ich es mal nett ausdrücken, gehasst und auch immer konsequent gnadenlos schlecht bewertet. Und der Legende nach gibt es einen Song, der heißt, du korrigierst mich als Fan, ob ich den Titel jetzt falsch sage, aber der heißt entweder Der kleine Vampir oder Kleiner Vampir.
Der kleine Vampir.
Der kleine Vampir.
Auf dem Album 666, da haben wir es.
Genau, da passend zu unserer Folge. Und Der kleine Vampir soll ja angeblich von Robert Müller inspiriert worden sein.
Leider ist das Interview mit der Band schon gelaufen, sonst hätte man da jetzt eiskalt nachfragen.
Wieso weißt du denn sowas
verflucht,
nicht?
Verflucht. Bei nächster Gelegenheit wird das nachgeholt. Man hat ja bestimmt nicht zum letzten Mal mit JBO gesprochen.
Wenn ich jetzt könnte, wir müssten den Text mal zitieren. Vielleicht kannst du mal ganz schnell den Text herholen.
Warte, ich gucke in mein Zitierregal.
Ja.
Und in 2 Sekunden wieder da.
In der Zwischenzeit mache ich ein bisschen Musik zwischendurch. Aber nichtsdestotrotz. Also ich erzähle einfach mal weiter von JBO. Nicht nur, dass sie sehr gute Musiker sind, auch sehr sympathische, nette Kollegen, mit denen man viel... wir haben schon viele Geschichten mit denen gemacht, die
so,
immer...
Ja, wofür
ich erzähle jetzt gerade von JBO. Die immer sehr viel Spaß gemacht haben. Und seit ich kenne sie jetzt persönlich seit gut 20 Jahren. Damals die Idee mit dem Titel, das war ja mehr so... Ja, wollen wir mal einen Titel machen? Die Band war auf dem absoluten Höhepunkt, hat über 100.000 Alben verkauft und wir haben gesagt, warum nicht? Und dann waren wir mit die Ersten und Vorreiter, diese Band auf den Titel zu hieven. Wie gesagt, kleiner Aufschrei, aber es war einfach eine mega geile Geschichte damals. So, und jetzt bin ich mal auf den Text gespannt. Ich habe ihn schon länger nicht mehr gelesen. Der kleine Vampir, gelesen von Sebastian Kessler.
Ein kleiner Vampir. Von JBO. Ich leb in der Gruft, überall nur Blut, umgekehrte Kreuze und 666. Ich schlaf im Sarg bei Kerzenschein, ich bin untot, aber noch klein. Und meine Eltern, die regen mich auf, die sind nur böse und scheiße drauf. Sie trinken Blut, was ich nicht mag, und hören nur Black Metal bei Nacht und Tag. Doch ich höre lieber die Techno-Schlümpfe, seh lieber Blümchen als tote Rümpfe. Und so weiter.
Na,
mit besten Grüßen an Herrn Müller.
Wir hoffen jetzt, nichts Falsches erzählt zu haben.
Naja. Nein. Wir werden das nächstes Mal klären.
Nicht, dass Robert sagt, Fake News, Fake News. Oder dass die Band sagt, Fake News. Zack, was hast du für einen Scheiß erzählt? Und warum hast du dieses Insider-Wissen? Nein, das kannst du nicht machen. Doch dafür ist unser Podcast da.
Eben, um alles mal auf den Tisch zu bringen, was bisher unter dem Teppich blieb.
Um unwahre Wahrheiten zu erzählen und wahre Unwahrheiten.
So sind wir.
Aber, nee, also wie gesagt, JBO, James Blast Orchestra, oder Orchester, nee, Orchester, ne?
Orchester.
Orchester, Entschuldigung.
Deutsches Orchester. Orchester.
Mir zu deutsch, ja. toll. Selbst ich als Nicht-Franke muss ich sagen, Respekt. Kommen wir mal zu einer Band, wo wir keinen Respekt zollen.
Huch. Sekunde, lass mich gucken. Was hatten wir auf der Liste? Ich weiß nicht, ich habe Respekt vor allen, die in meiner Liste stehen. Woran denkst du?
Ja, ich schaue gerade so durch.
Also zu viel versprochen.
Nein, der Respekt ist zu groß. Also ein großer Witz war ja wirklich die Band Swashbuckle aus Amerika, die Piraten-Metal machten. Das war wirklich so, ganz ehrlich, was soll das, habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Das einzig Lustige an der Band war, dass sie einen Papageien namens Shithead hatten. Und dieser Papagei nicht nur auf der Bühne zu sehen war, sondern auch beim Festival durchs Publikum lief. Er war auch bei uns am Stand, der hat, glaube ich, sogar Autogramme gegeben, der hat sich mit jedem umarmt und fotografieren lassen. Also Shithead, muss ich sagen, war das Beste an der Band.
Ich glaube, das war der Drumtech, der in ein Papageienkostüm gesteckt wurde.
Oh, Insiderwissen!
Ich glaube, so war das. Ja, das Insiderwissen habe ich auch daher, weil ich als Volontär von meinem Chefredakteur damals...
Robert Müller?
Zum Konzert... Nein, das war zu deiner Zeit. Zum Konzert der Band geschickt wurde, um für die Maximum Metal DVD ein Video-Interview mit dem Papageien zu machen.
Ja! Mega geil, deswegen, das war das Beste an der Band. Apropos, wir müssen nochmal auflösen, wer alles in den möglichen Kostümen steckt. Wer steckt eigentlich im Kostüm von Eddie bei Iron Maiden?
Ich dachte, der wäre echt.
Mist.
Ist das kein echter,
Eddie? Das müssen wir nochmal auflösen, das Geheimnis.
Das stimmt, der große Blick hinter die Kulissen, hinter die Masken.
Die Masken.
Das machen wir eines Tages.
Swashbuckle.
Das war halt Piraten-Metal. Das war damals schon ganz witzig. Die Band war damals auf Tour mit Xdeo, glaube ich. Ich glaube, weil es das gleiche Management ist. Zwinker, zwinker.
Ja, das hat der Maurizio gemacht damals.
Hat ja auch irgendwie gepasst, so Xdeo in ihren Römer-Kostümen und mit so Epic-Römer-Metal. Swashbuckle waren halt auch kostümiert, haben auch lustig Spaß gemacht. Das war musikalisch natürlich nichts Nachhaltiges und keine Vollwertkost, sag ich mal.
Ja, also abzuhaken
dabei. Aber live war das ganz witzig und sie hatten den Papageien dabei. Das war so ihr großer Selling Point.
Du kannst auch jedem Scheiß was abgewinnen. Ja, pass auf, bevor du weitermachst mit deinen Piraten-Metal-Bands, die nächsten Piraten-Metal-Bands kann ich mal alle kurz in einem Satz für mich formulieren. Das sind nämlich Aelstorm, Gloryhammer, wen haben wir denn noch? Feuerschwanz.
Gloryhammer sind ja keine Piraten.
Gloryhammer
sind ja außerirdische Krieger.
Ja, für mich aber gleiche Kategorie gezwungen lustig.
Kategorie C für Comedy.
Oh, vorsichtig.
Kategorie G für gezwungen lustig. Okay, bleiben wir dabei.
Ja. Genau, gezwungen lustig. Also das ist, ja, weiß nicht.
Ja, aber Aelstorm, quasi, nachdem ich schon sagte, Swashbuckle musikalisch nicht wirklich Vollwertkost, Aelstorm haben halt auch musikalisch was drauf und haben super eingängige Songs und halt auch gute Songs, machen den unfassbarsten Blödsinn, aber tatsächlich lustigen Blödsinn. So, die Gags müssen ja auch stimmen, das passt bei Aelstorm. Und die Mucke stimmt halt. Also das, was sie machen, machen sie halt auch richtig gut. Und das ist, glaube ich, das, was bei so Comedy-Metal-Bands die Spreu vom Weizen trennt. Lustig sein ist das eine, Instrumente beherrschen und richtig gute Songs schreiben, die nicht nur ein blöder Witz sind, sondern auch live funktionieren, die man auch gut mitsingen kann und nicht nur noch einmal Lachen vergessen hat. Das ist irgendwie so, was Aelstorm auch von anderen Comedy- und Piratenmetallern abhebt. In meinen Ohren.
Ich weiß.
Natürlich.
Ja, in deinen Ohren schon. In meinen Ohren hebt da gar nichts ab.
Und das ist mit Gloryhammer, die sich ja musikalisch mit nicht musikalisch.
Die finde ich schon wieder zu glatt.
Also personell mit Aelstorm überschneiden.
Ja, aber die finde ich schon, also die sind so durch, so durchexerziert, weißt du? Das ist alles so glatt, das ist schon so, das ist nicht spontan. Das ist so.
Das ist nicht spontan, das stimmt.
Null. Und das, also wenn ich weiß nicht. Leute, die vernünftigen Spaß in die Musik bringen, die müssen auch spontan sein. Das ist zum Beispiel was JBO schon immer konnten. Wenn irgendwas aus dem Publikum kam, etc., sie sind immer mit dabei. Also das ist, und das finde ich bei Gloryhammer, naja, das ist so glatter Spaß-Kram.
Gloryhammer ist
aber gute Band.
Glatt, das stimmt. Und Ja, gute Band. Sehr gute Band tatsächlich. Ich feiere Gloryhammer massiv, weil für mich klingen die so wie... So wie Rhapsody in den Anfangsjahren klang. Immer wurde Rhapsody zu verspielt und zu viel Orchester und zu viel Brimborium, als es aber noch richtig geiler, übertriebener Power Metal war. Mit Orchester und Brimborium natürlich. Das ist für mich das, wie Gloryhammer heute klingen. So die Fortsetzung der alten Rhapsody und von wegen durchkonzeptioniert, oder wie hast du es genannt? Das sind Gloryhammer auf jeden Fall, aber das ist auch ein großes Pfund, weil sie diese abgefahrene Science-Fiction-Geschichte im Hintergrund haben, die im Jahre, korrigiere mich, 1999 spielt oder sowas, glaube ich, in der ferner Zukunft auf dem Planeten Schottland oder was auch immer. Es ist eine sehr, sehr, sehr dumme Geschichte, aber sehr durchdacht und sehr konsequent durchgezogen. Und es macht Spaß, diesem Schwachsinn zu folgen.
Aber das, ganz ehrlich, konsequent durchgezogen und eine coole Geschichte haben die deutschen Grail Knights auch.
Exakt. Sind ja so ein bisschen die deutschen Gloryhammer, wobei das gemein ist, weil Grail Knights, glaube ich, schon viel länger da sind.
Da bin ich mir gar nicht so sicher.
Ich glaube, die gibt es schon viel länger als Gloryhammer, meine ich.
Achso, die Grail Knights, ja, die Grail Knights gibt es viel länger. Ja. Gloryhammer kam aus dem Nichts, mit Aelstorm fällt uns nichts mehr ein, nichts, und wurden plötzlich super erfolgreich. Und die Grail Knights, die ackern sich seit Jahren durch das Thema und haben jetzt so, sage ich mal, mittelfristig werden die gut akzeptiert. Haben ja auch bei uns auf dem Festival gespielt. Ich habe mir das angeschaut und es ist wirklich unterhaltsam.
Das ist sehr unterhaltsam, gerade live.
Und die haben ja auch einen Song, mit dem Typen von Sabaton.
Genau.
Ja.
Genau. Das
macht. Deswegen magst du die Band.
Ich muss dazugeben, der Song ist auf jeden Fall ein Highlight, weil mit den Alben, ehrlicherweise, von Grail Knights komme ich nicht so richtig rein.
Das musst du live sehen.
Das muss man live sehen. Das ist aber so eine Band, die live funktioniert, die für mich aber nicht so die Knaller-Hitsongs, wie zum Beispiel Gloryhammer, hat, die ich mir auch so mal anhören kann. So, Grail Knights ist eine für mich eine reine Live-Band. Das interessiert mich auf Album leider so gar nicht.
Aber Gloryhammer interessiert mich auf dem Album auch nicht.
Mich schon, siehste. Gut, dass wir uns mal nicht einig sind.
Wen hattest du noch genannt? Knorkato hattest du genannt.
Knorkato hatten wir genannt, genau. Wieder die großen deutschen Vertreter, ähnlich groß wie JBO, vielleicht sogar noch ein bisschen größer, auch schon ewig dabei und auch schon alles gemacht, vom Song Contest bis zu Festival-Headlinern, waren sie ja schon überall, sind komplett wahnsinnig und in ihrem Wahnsinn und ihrer vordergründigen Schwachsinnigkeit ist das aber auch alles immer sehr durchdacht und mit mehreren Ebenen und Doppeldeutigkeiten versehen, die man zuerst gar nicht rafft. Man denkt, das ist nur was für ein Schwachsinn, aber das ist alles sehr doppeldeutig und sehr viele Böden und gleichzeitig ist Stumpen ein unfassbarer Sänger.
Ja, das auf jeden Fall. Und der Schwachsinn ist Programm, hat Programm. Und bei Knorkato hatte ich so das Gefühl, die hatten so einen mega Hoch zu Beginn direkt. Dann waren die für mich komplett von der Bildfläche verschwunden. Und dann kamen die so langsam immer wieder. Und wenn du die live siehst, ist es wirklich eine Show. Also es ist eine Show, die du gerne anschauen magst. Und alle Augen auf Stumpen. Weil Stumpen einfach, Er bringt es einfach mit sich. Das ist einfach mega geil. Und wie du schon sagst, er ist ein unfassbarer Sänger. Was man ihm gar nicht zutrauen mag. Aber er beherrscht seine Stimme.
Auf jeden Fall. Die Show ist ein absurdes Theater. Das ist tatsächlich, als würde man...
Genau, und da kann man sich... Also da ist es auch mit Alben wirklich schwierig. Mein Lieblingssong war doch hier. Alter Mann heißt der Song, glaube ich, ne? Zum Glück bin ich kein alter Mann. Ja, das ist mega geil.
Zum Glück bin ich ein alter Mann, ja.
Nee, kein alter Mann, oder?
Mich alles
oder ach so, stimmt. Ja, genau, zum Glück bin ich einer. Genau, mega geiles Video, mega geiler Song. Singe ich jetzt auch regelmäßig, weil trifft ja auf mich zu.
Bald. Noch nicht.
Bald schon jetzt. Wen hatten wir denn noch?
Um in Deutschland zu bleiben und vielleicht nochmal in Franken zu gucken, die Freunde von Feuerschwanz.
Oh ja.
Die sich in den letzten Jahren ja massiv nach oben gearbeitet haben und vielleicht ist das auch mit der Grund dafür, auch massiv den Metal-Faktor erhöht haben. Es ging ja tatsächlich los als Mittelalter-Rock Band, vor allem Mittelalter, gar nicht so viel Rock. Im Laufe der Zeit wurde es immer mehr Rock und jetzt mit den letzten 2-3 Alben auch immer mehr Metal, immer härter. Auch so ein paar ernste Zwischentöne zwischen den Schwachsinnsliedern, aber trotzdem niemals die Liebe zum Schwachsinn und zum Blödsinn verloren. Und auch mit einer sehr absurden, sehr unterhaltsamen Bühnenshow haben sie sich in die Herzen der Fans gespielt.
Ja.
Und guten Songs erneut.
Ich kann mich noch mal dran, ich kann mich noch dran erinnern, auf dem Summerbreeze gesehen, alle haben vor Lachen auf dem Boden gelegen.
Ja.
Und dann wieder gesehen und immer wieder gesehen und dann gesagt, mein Gott, also eigentlich, die haben ja was und die Leute mögen das. Das ist absolute, das Partypublikum auf den Festen, das hat die so derbe abgefeiert und die sind mit diesem Following und mit dem Verbessern ihrer Songs und ihrer Platten und mit dem Härterwerden, auch bei uns auf dem Festival haben sie ja gespielt, sind die halt immer größer geworden. Halt unfassbar sympathische Leute, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Habe ich wirklich sehr gerne, die Band. Auch die Musik sehr gerne. Aber da auch hier live lieber als auf Platte.
Das ist nachvollziehbar, auch wenn ich da...
Weil Show.
Ja, weil Show. Auch da höre ich mir gerne Alben oder zumindest einzelne Songs an. Aber klar, das lebt vor allem durch die Show und durch den dort transportierten Schwachsinn und die gute Laune.
Genau.
Und die vielen Show-Elemente, die sie damit reinbringen und auf die Bühne bringen. Wenn sie auch härter geworden sein mögen, so hart wie die Excrementory Grindfuckers, sind sie noch lange nicht.
Ja, da bin ich mir auch gar nicht...
Zählen die eigentlich als Comedy oder ist das einfach nur Grind?
Nee, das ist halt...
Was ja immer lustig ist.
Das, also Grind plus Comedy gleich non-existent, glaube ich, wenn ich ehrlich bin. Das ist irgendwie... Das kann man so nicht sagen. Also die sollte man nicht mit den anderen Bands, die wir gerade in einem Topf durchrühren, da kann man die nicht mit reinnehmen, glaube ich. Das ist schwierig. Dann könntest du ja auch, kannst du auch drüber nachdenken, was ist mit japanischen Kampfhörspielen? Ist das auch lustig? Ist das nicht lustig? Zieh die Jacke verkehrt rum an, was haben sie damit gemeint, etc. Ich glaube, das ist nochmal, das wäre nochmal eine weitere Folge, um das näher zu erläutern. Aber die haben, nee. Die, also bei den Bands, die wir jetzt gerade hatten, so JBO, Knorkator, Feuerschwanz etc., die versuchen ja absichtlich auch solche Leute zu erreichen, die halt feiern wollen und die sparen. Und bei, ich glaube, bei Excrementory Grindfuckers, Yaka etc., ist das ja nicht der Fall. Die haben keine, die haben da nicht solche Absichten.
Was ist deren Absicht?
Ja,
aufzuklären über soziale Missstände.
Was weiß ich? Also frag doch die Band. Das ist kompliziert. zu unterhalten natürlich, aber auf einem anderen Niveau. Das ist nicht so plump. Das ist nicht so plumpes Entertainment. Das ist nachgedacht und mitgemacht.
Nachgedacht und angekackt.
Nicht was du denn. Wir sind ja nicht bei Rockbitch, ja?
Ach so, ja, Rockbitch, ich weiß nicht, zu Rockbitch kann ich nichts sagen.
Nee, das war ja auch im letzten Jahrtausend.
Ja, ich glaube tatsächlich, als ich noch Bravo las, bilde ich mir ein, gab es mal einen Artikel über Rockbitch und ich wusste nicht, was das
soll. Siehste, wegen dir werden wir wieder scheiße hier nochmal Metal Bravo genannt, nur weil du jetzt wieder sagen musstest, dass du die scheiß Bravo gelesen hast.
Vielleicht war es auch der Metal Hammer und ich habe es verwechselt, das kann sein.
Ja, sieht ja genauso aus. Ich meine, bunte Bilder, steht nichts drin.
Die gleichen Bands,
genau.
Deutsch,
alle genau.
Keine Ahnung.
Teenies, völlig hohles Gelaber, bla bla, ey scheiße, Axel Springer und so weiter. Ne?
Und so weiter und so fort.
wen hatten wir denn noch? Grailnuts haben wir.
Apropos Metal Bravo, einer meiner ersten Metal Hammer, den ich gekauft habe, falsch, ich glaube, es war der erste Metal Hammer, den ich gekauft habe, hatte auf dem Titel die Bloodhound Gang. Das war aber, glaube ich, die Zeiten von Robert Müller. Das war noch vor deiner Zeit.
Daran bin ich unschuldig.
Oder war es sogar noch, oder war es sogar noch vor Robert?
Ich bin unschuldig. Das war Andrea.
Ja.
Andrea ist schuld. Andrea ist schuld. Andrea ist schuld. Robert ist unschuldig. Oder?
So oder so, es hat damals am Kiosk funktioniert. Ich habe das Heft ja gekauft. Auf Klassenfahrt damals. Ich erinnere mich noch genau.
Ah, ich befürchte, das war doch Robert, oder? Lass mich kurz überlegen. Nee, das müsste gewesen sein 1997, 98? Mm-mm. Doch.
Mm-mm.
Logisch. Ich weiß ganz genau, weil da, Da haben wir damals beim Visions einen Titel gemacht mit der Band. Da haben wir... Da haben wir nämlich, jetzt erzähle ich mal kurz meine Bloodhound-Gang-Geschichte, da haben wir eine Fotosession gemacht in der Zeche Karl in Essen. Stefan Malzkorn war der Fotograf, hatte alles aufgebaut und wir haben die Band, weil sie ja die Bloodhound-Gang ist, an Hundeleinen gelegt und zwar mit so Stachelhalsbändern. Und du weißt, was Stachelhalsbänder sind. Stachelhalsbänder sind ja dazu da, um die Hunde zurückzuhalten, weil die Stacheln ja drücken. Wir haben die natürlich geilerweise richtig rum angelegt, dass die Stacheln zogen. Und dann hat der Malzkorn bei der Fotosession an den Leinen gezogen und es tat. Und wir haben Hundefutter in so Näpfen aufgebaut und das tat so sau weh. Die haben so geschrien. Dann haben die so getan, als würden dieses Hundefutter essen. Und wie heißt nochmal der Bassist? Evil Jared. Mhm. Evil Jared und der Sänger hieß.
Jimmy Pop, oder?
Jimmy Pop Ali, genau. Jimmy Pop Ali und Evil Jared. Evil Jared hat dann ins Hundefutter reingebissen. Und jetzt kommt das Beste. Er hat dann das Hundefutter in die Hand genommen. Und das hat keiner gesehen. Und er gab mir die Hand mit dem Hundefutter in der Hand. Das heißt, ich hatte dann dieses vollgeschmierte, geleeartige Kotzefutter in meiner Pranke. Damals war ich halt im Auftrag jemand anderes unterwegs. Und es war wirklich ein geiler Tag.
Hoffentlich war es, also sehr froh, dass es Hundefutter war und nicht wirklich Kotze. Kann ja auch sein. Hätte sein können.
Kotze, Urin ist bei der Band ja normal. Also wenn der trinkt doch dann diese Flasche Jägermeister auf der Bühne, pisst dann seinen Sänger an und so weiter und so fort. Also das ist ja, da ging es ja drunter und drüber.
Es ist eine fäkalienhaltige Episode, habe ich den Eindruck bei uns gerade.
Nee, das war eigentlich die Episode 6, wie was auch immer. Irgendwas mit S.
Und dreht man die 666 auf den Kopf, hat man die 999. Ich bin der Meinung, der Bloodhound-Titel war im Jahre 1999. Weil das Album des Monats, glaube ich, The Burning Red von Machine Head war, wenn ich mich recht entsinne.
Ah, genau. Und das war das Cover, wo die ganz vielen kleinen... Das war so ein buntes Cover.
Es war sehr bunt. Und die Zeile zur Titelgeschichte war derb.
Pass auf. Genau, das war Robert Müller. Und dann, das war knapp vor meiner Zeit. Mein erster Titel war nämlich Umf, Oktober 1999. Und
knapp verpasst.
Halt ich fest, damals gab es ja noch Promo-CDs. Falls das niemand weiß, falls ihr nicht wisst, was es ist, das sind CDs, auf denen das Album, was erscheinen wird, gepresst ist, die dann vorab in einem Pappschuber an die Journalie rausgeschickt wird. Also Journaljournalisten, Metaljournalisten, Musikjournalisten, was auch immer. Wurde damals versendet von dem Label. Und jetzt kommt's. Auf der ersten Version der Promo war ein Led Zeppelin-Sample drauf. Und dementsprechend musste alles zurückgezogen werden. Also wer sich heute noch glücklich schätzt, und diese Promo mit dem Led Zeppelin-Sample zu besitzen, also ich, der hat für die Rente ausgesorgt.
Sehr gut. Dann kann die Rente ja kommen.
So habe ich jetzt... Guck mal, ich erzähle auch immer nur Geschichten von gestern. Erzähl doch mal eine Geschichte von morgen.
Ich kann eine Geschichte von morgen erzählen. Vielleicht ist die Comedy-Metal-Band von morgen Nanowar of Steel. Die sind auch schon ein paar Jahre dabei, haben auch schon auf dem Rockharz gespielt. Ich glaube, vor 2-3 Jahren habe ich sie da gesehen. Haben auch schon ein paar Alben draußen, aber auf kleinen Labels. Ich weiß gar nicht, ob alle überhaupt in Deutschland erschienen sind. Eine Manowar-Parodie-Band im weitesten Sinne. Politisch nicht ganz korrekt. Sie treten alle als Homosexuelle auf und alles ist total übertrieben und schwul eben. Einer ihrer besten Songs heißt Würstchenwald? Nein. Irgendein Wald.
Der Wienerwald.
Ich komme im Laufe der Zeit der Wienerwald. Ich bin mit. Nee, das war nicht der Wienerwald. Wie hieß denn der lustige Song mit dem Wald?
Das soll
auf jeden Fall sein? Ein lustiger deutscher Titel. Wie dem auch sei, Nanowar of Steel jetzt seit kurzem bei Napalm gesigned.
Wo kommen die her?
Aus Italien.
Gott.
Ja, auch das klingt manchmal so ein bisschen nach Rhapsody. Viel nach Manowar natürlich. Sie covern aber nicht nur. Oder spielen nicht nur im Manowar und Rhapsody-Stil, sondern auch mal Led Zeppelin. So, und das flechten die alles so zusammen, zum Teil dann auch in eigene Songs oder halt neue Songs, die aus den verschiedenen Elementen entstehen. Auch ganz großer Schwachsinn, aber auch richtig, richtig gut gemacht. Wenn man diesen echt sehr kaputten Humor mitnehmen kann.
Aber jetzt, jetzt frage ich dich, ich kenne die Band hier noch nicht.
Ja.
Versteht man das? Weil in Zeiten wie diesen ist es schwierig, mit solch einem Witz jetzt an den Start zu gehen. Finde ich, also ich finde es bis jetzt, auch was du erzählt hast, überhaupt nicht lustig.
Es ist auch, ich tue mir das, zumindest das, schwer, Lustigkeiten in Worte zu fassen.
Das Lustigste daran war, dass es Italiener sind.
Immerhin. Ich finde tatsächlich auch so ihr homosexuellen Klischee auftreten, ob man das heute noch so machen kann, wie sie vor 10 Jahren oder
wann
man
damit
angefangen haben.
Ja, man kann ja alles machen.
Das könnte auch nochmal Ärger geben oder zumindest
zu Diskussionen
führen, ob das cool ist oder nicht. Ja, zu Recht auch. Darf man diskutieren. Ja, aber sie ziehen es sehr konsequent zumindest durch, auch in der Bühnenshow und überall. Und das ist zumindest auf dem Festival früh um 11 nach dem zweiten Bier ist das sehr lustig.
Okay, ruf mich bitte an, wenn die Band vorbei ist.
Okay. Aber wie hieß der lustige Song mit dem Schniedelwald oder was auch immer?
Ja, mit deinem Schniedelwald.
Schwanzwald.
Oh Gott.
Schwanzwald.
Oh, ey, weißt du, was ich total geil daran finde? Es ist so lustig, ist gar nicht platt. Ist total witzig. Schwanzwald, das ist ja echt, boah, verrückte Welt.
Schwanzwald finde ich, sorry, das trifft leider, das aktiviert meinen Humorknopf, es tut mir leid.
Schwanzwald aktiviert,
so.
Ich habe es befürchtet, dass das dein Humor, so, dann sind wir, sollen wir das Thema hier an dieser Stelle beenden, ich bitte darum.
Wenn du nicht noch über die letzte große Schwanzband Gwar sprechen möchtest?
Nee, boah, pff. Was soll man über die sprechen? Also Odorus ist ja leider nicht mehr unter uns.
Mhm.
Oder sogar nicht. Es sind mehrere Bandmitglieder mittlerweile verstorben.
Ich glaube, es sind zwei, ja.
Ich habe die Band in den 90ern persönlich vergöttert. Wir sind halt auch als leichtsinnige Jugendliche mit weißen T-Shirts, weil das der Kult ja war, vorne in den Moshpit und haben uns voll spritzen, suhlen und besamen lassen. Ich habe einmal dummerweise bei, der Song heißt Attack of the Penguins, glaube ich, da teilt Odorus, ich weiß nicht mehr, ob es ein Schwert oder eine Axt war, dem Pinguin das Gehirn. Und da ist das Blöde, da habe ich dieses Gehirn, habe ich volles Programm vor den Hals und ins Auge bekommen. Was ein bisschen schmerzhaft war. Weil du hast es auch, also so schnell kannst du gar nicht gucken, so fliegen ja die Fetzen da vorne. Und dann kamen wir halt, ich hatte Schmerzen im Gesicht. Ich kam total voll gesuhlt aus dem Konzert, das war essensichikal auch, raus. Beim nächsten Mal, wir sind dann nochmal hingefahren und zwar nach Oberhausen, nee, nicht nach Oberhausen, Entschuldigung, nach Osnabrück in den Musikzirkus. Und da habe ich dann eine Regenjacke getragen, weil ich keinen Bock mehr hatte auf die Suhlerei. Wie auch immer, nach dem Konzert in Essen, in der Zeche Karl, sind wir dann raus, komplett vollgeschmiert, ich und meine beiden Kumpels. Und dann sind wir zu McDonald's gefahren, weil das machte man dann danach. Und bei McDonald's haben die alle die Panik gekriegt, dass wir Massenmörder seien. Weil wir aussahen, als hätten wir gerade jemanden abgeschlachtet. Aber,
oder nur Küchenmitarbeiter.
Oder nur Küchenmitarbeiter, der gerade die frischen Bratlinge zusammengeklopft hat. Sollte es das nochmals geben, sollte die Band nochmal auf Tour kommen, auch ohne Odorus. Ich weiß gar nicht, ob die noch existieren, aber ich glaube schon, ne?
Doch.
Und das ist ein Schauspiel, das müsst ihr euch angeschaut haben. Und müsst ihr auch mitgemacht haben, um das zu kapieren. Das war nicht immer witzig. Die hatten ja auch einen politischen Anstrich. Da kam
richtig, auch, das ist auch sehr politisch immer, wollte ich
gerade sagen. Ja, die ganze Zeit. Ja, ja. Es geht, ja, ja, logisch. Und deswegen passen die jetzt nicht in die Kategorie hier dieser Spaßbands, aber die Show an sich ist halt einfach ein mega, mega Spektakel. Und wenn da dieses Knetgummi, Sperma, Gehirnflüssigkeiten, Blut, also wenn sie den amerikanischen Präsidenten enthaupten und der ohne Kopf blutspritzenderweise über die Bühne torkelt, ist einfach mega geil, da rastet die Menge total aus. Mehr davon, bitte. Recht. Bitte mehr davon. Vergesst alle eure billigen C-Klasse-Horror-Movies. Schaut euch mal Gwar an. So.
So kann man das Thema doch beenden.
Sehr ja. Schön.
Dann kommen wir noch zu den Alben, die heute erscheinen.
Oh je,
da sind zwar einige Gähner dabei, leider. Ein ganz großer, aber ich glaube, man sollte es mal kurz durchrocken, um die Leute zu informieren, was sie heute noch auf Spotify hören können, wenn sie mit unserem Podcast durch sind.
Anschluss Apatrida.
Genau, Anschluss Apatrida. Tatsächlich das sechste Album der Band in 20 Jahren. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass es die Band so lange durchhält bei dem beschissenen Namen.
Naja, es gibt andere Bands mit beschissenem Namen, die sogar erfolgreich geworden sind. Aber die machen es, also es ist, ich finde, es ist ein frisches Album, die machen es gut und die haben ja auch zeitweise oder machen es vielleicht sogar immer noch 100% ihrer Zeit in diese Band gesteckt. Also alles, was sie gemacht haben, ging nur um diese Band. Die waren auf, die haben keine Wohnungen mehr gemietet, die wollten nur auf Tour sein, die haben es voll durchgezogen und die haben es bis heute überlebt und finde ich Respekt. Also ich begegne dem Ganzen mit großem Respekt und finde auch, dass die neue Platte einen schönen, frischen Sound mit sich bringt. Andere Thrash-Platten machen das nicht so. Doch, gefällt mir schon sehr gut.
Genau, den schönen, frischen Sound, der macht das Album gerade aus und der macht das Album gerade wieder auch interessant, nachdem ich nicht so viele Erwartungen einfach an das Album hatte. Aber es klingt bodenständiger, die Gitarren sind deutlich runtergestimmt. Für mich ist so ein bisschen Hardcore mit drin, du wirst wahrscheinlich widersprechen. Aber viel alte Pantera-Scheine dadurch.
Spoiler, du bist einfach zu jung.
Auf jeden Fall. Zu jung. Was ist schon zu jung?
Was ist schon zu alt?
Das ist schon zu alt, ja. Zu alt sind vielleicht die Foo Fighters. Ich weiß nicht. Wie findest du deren neues Album?
Hast du
schon gehört?
Ja, muss ich da jetzt was zu sagen?
Ich finde es. Es ist halt so.
Soll ich jetzt
ein David Bowie Gedenkalbum so?
Soll ich? Also ich sag jetzt mal was. Ich sag jetzt mal was. Ich finde, dass Dave Grohl ein super geiler Typ ist, der super langweilige Musik macht. Sorry. Ja. Er ist ein mega geiler Entertainer, aber die Mucke tört mich mal so gar nicht. Das ist ja sowas von. Ja, ich weiß, viele werden es scheiße finden, was ich gesagt habe, aber Probot war das Beste, was er gemacht hat.
Lassen wir das so stehen.
Ja, und bitte.
Machen vielleicht einen Schläger zum für mich Starcher der Woche des Monats. Andere mögen mir auch da wieder widersprechen. Transatlantic, The Absolute Universe, eine neue Prog-Supergroup mit unter anderem Neil Morse und Mike Portnoy schon wieder, der mittlerweile gefühlt jeden Monat ein Album rausbringt.
Ja, aber die Band ist ja alt, das weißt du, ne?
Hoppla. habe ich dann mir falsch notiert oder einfach nicht gemerkt. Ich fand das Album nämlich tatsächlich, es ist auch noch ein Dreifachalbum, es kommt in drei verschiedenen Versionen irgendwie daher mit anders arrangierten Songs. Wir schlafen da so massiv die Füße ein. Es ist natürlich für den Super-Progger ist das wahrscheinlich die Kompletterfüllung, glaube ich. Respektiere ich auch, aber das ist so ein Gedudel und hier und da mal eine schöne Melodie, schön und gut, aber mir fehlt ja der Song. Das ist das gleiche Problem wie bei Dream Theater. Das kann ich mir auch nicht anhören.
Das ist aber immer, also so. Nummer 1, Transatlantic gibt es seit 1999. Nummer 2, das ist halt so bei so Supergroups. Jeder will nochmal irgendwie seine Idee drauf wichsen und dann haben die halt, dann denken sie sich, mein Gott, warum sollen wir uns auf 45 Minuten Spielzeit begrenzen? Lass uns 90 Minuten nehmen. Ach, lass uns 135 Minuten nehmen. Ach, scheißegal, lass ein Sechsfachalbum machen. Das sind alte Männer, die sich zeigen wollen, was sie können, die 1000 Ideen haben. Da wird das halt mal ein Vierfachalbum. Mein Gott, das ist für Progger normal. Das ist für die.
Und die im Lockdown zu viel Zeit haben.
Ja, also ein Vierfachalbum für einen Progger ist sowas wie für uns eine Maxi-Single.
So. Wahrscheinlich ist das so.
Aber ja, ganz ehrlich, ich schnarche, ich gähne mit dir.
Na dann, solange deine Füße nicht so einschlafen und müffeln wie meine dabei, ist alles gut. So, aber weiter im Text.
Wie war es mit dem Schwanzwald? Egal.
Ja, ja.
Was haben wir denn noch?
Weiterhin auf der heutigen Release-Einkaufsliste Korpiklaani mit dem Album Jülhä. Wahrscheinlich habe ich es falsch ausgesprochen. Das Album ist ein bisschen weniger sperrig als das letzte, ein bisschen weniger düster. Sie schaffen es so ein bisschen, so ein paar düstere Folk-Metal-Songs und die aufgetretenen lustigen Fire-Folk-Metal-Songs zu einer schönen Mischung zusammenzuwerfen. Aber so die großen Zeiten von Korpiklaani sind einfach vorbei, muss man leider sagen. So, auch wenn die Band super nett und sympathisch ist. Aber gefühlt kommt da jedes Jahr ein Album, das immer so ein bisschen egal ist, immer so ein paar nette Momente hat. Live wollen aber doch dann alle nur Bier, Bier hören.
Jetzt aber muss ich doch mal, genau, Bier, Bier, das war doch, Wodka, Wodka war das nicht, ne? Bier, Bier war das, ne?
Doch auch. Ich glaube auch. Sie haben Bier und Wodka sind, glaube ich, die großen.
So, jetzt kommt meine Kopie. Jetzt kommt Scheiß aufs Album, jetzt kommt meine Kopie kleine Geschichte. Kopie kleine Summer Breeze 2000 und noch altes Gelände. Abtsgemünd, glaube ich, sogar noch.
Im großen roten Bus, glaube ich. Ich glaube, ich kenne die Geschichte, ja.
Großer grüner Bus. Der Sänger. Stimmt, rot, hinter war grün. Großer. Dann war es schon auf dem. Ist egal. Auf jeden Fall Summer Breeze. Kopiklani. Und der Sänger trägt doch immer einen Hut, oder?
Er ist das der Sänger? Ich glaube, es ist nicht der Sänger, aber egal.
Einer von denen halt. Der mit den Filzlocken. Hat seinen Hut bei uns vergessen. Kennst du die Geschichte?
Ich kenne die Geschichte.
Hat seinen Hut bei uns vergessen. Und wir natürlich so, hier liegt ein Hut. Und unser Fotograf damals, ich sage jetzt mal seinen Namen lieber nicht, hat diesen Hut aufgesetzt. Das ganze Festival lang hat er diesen Hut aufgesetzt. Und der Fotograf, muss man dazu sagen, hat die schönsten langen, dunklen Haare bis zum Popo, die ihr euch vorstellen könnt. Lange, lange, glatte, schöne Haare. Die schönsten der schönen. Hat das ganze Wochenende diesen Hut aufgehabt. 2 Wochen später ruft er an und sagte, ich habe echt Glück gehabt. Ich musste meine Haare nicht abschneiden. Ich hatte Läuse. Jetzt ratet mal wovon. A. Vom Festival. B. Vom schlechten Bier. C. Vom Kopiklani-Hut. Das dürft ihr entscheiden.
Darum setzt man sich keine fremden Hüte auf den Kopf. Auch schon vor der Pandemie. So. Hat er gelernt.
Dürfen wir sowas eigentlich alles erzählen?
Du hast seinen Namen nicht genannt, was hier umsichtig von dir war.
Ich habe auch nicht den Namen des Kopiklani-Musikers genannt, weil ich den nicht weiß. Aber ich weiß, dass der Hut von Kopiklani war.
Ja. Das sind die.
Also nicht, dass es jetzt. Ja, nicht, dass es jetzt hier eine üble Nachrede gibt oder sowas, dass Kopiklani Läuse irgendwie haben.
Keineswegs. Wir haben die Band danach noch mehrfach getroffen und kamen ohne Läuse davon.
Ja, du also vielleicht. Also ich glaube ja, dass die Läuse bei uns im Bus gewohnt haben und nicht bei Kopiklani unterm Hut.
Auf einmal. So höre ich die Geschichte zum ersten Mal. Aber gut.
Ich muss das jetzt ein bisschen abschwächen.
Schon klar. Wie kommen wir von dieser lustigen Geschichte zu dem bösen neuen Ruins of Bevarast-Album The Thule Grimoires?
Ja, wie spricht man es denn richtig aus?
Ich habe keine Ahnung.
Ja,
ich bin kein Journalist, ich habe keine Ahnung, wie man
heißt es ausspricht. Thule Grimoires? Also es hat ja was mit. Das heißt ja was mit. Es heißt ja Grim Memoirs, ne? Also böse Memoiren, also Erinnerungen oder sowas, oder nicht? Oder was heißt, oder hat Grimoires eine richtige Bedeutung, was wir wieder nicht recherchiert haben?
Ich recherchiere jetzt.
Wahrscheinlich ist es To the Grimoires, ist es irgendwas Besonderes?
Es gibt das Wort Grimoires. Okay. Ist ein Zauberbuch tatsächlich.
Ein Zauberbuch.
Thule ist doch ein alter Hexenzirkel oder sowas in der Richtung? Ein alter Kult?
War Thule nicht so ein Werkzeugkoffer?
Ich glaube, es ist ein Fahrrad.
Genau.
Träger fürs Auto, glaube ich, da erkenne ich. Ja. Ich glaube, es ist auch irgendeine Art Hexenkult oder so,
das,
wenn man den dann auf Englisch ausspricht.
Das Fahrradträger-Zauberbuch. Wie kommt man dazu?
Genau darum geht es, um die bösesten Fahrradträger-Geschichten.
Also es ist ja die Band von Alexander von Meilenwald, von Nagelfahr, nach wie vor. Viele Kritiker sagen, danach kommt dieses Jahr nichts mehr, Album des Jahrzehnts. Ich sage, wirklich unfassbar gutes Album. Hat ja auch ein bisschen was gedauert. Und im sphärischen Doom-Extrembereich ganz toll ausgearbeitet. Ein Highlight-Release bei Vaughn Records. Und für eine deutsche Band, Hut ab. Kopiklani, Hut ab. Doch, also wirklich.
Auf jeden Fall.
Also sehr stimmungsvoll. Wer auf düstere, extreme Sachen steht, die auch langsam vor sich hin rollen und die dann scharfkantig werden im nächsten Moment mit klarem Gesang und auch mit überbordendem, wie willst du es nennen, so brachialem, runden, abgerundeten, wälzenden Gesang. Das ist schon echt cool. Also, dass das alles aus einem Kopf kommt, finde ich schon echt mega geil. Muss ich auch sagen, habe ich auch eine hohe Note gegeben bei dem Album. Und kann ich viele Kritiker und Rezensenten verstehen, dass die in dem Bereich The Thule Grimoires wirklich als Album des Monats und als Album des Jahres vielleicht sehen.
Also wem gerade zu viel Sonne scheint und der Frühling zu schnell zu nahe rückt, der ist mit dem Album auf jeden Fall richtig bedient.
Genau, und vielleicht vorher, jetzt haben wir noch eine Platte? Nee, das ist die letzte Platte, ne?
Nee.
Vorher vielleicht The Thule Grimoires und danach ein bisschen JBO. Und wenn ihr dieses Spektrum aushaltet, dann seid ihr bei uns im Podcast genau richtig.
Exakt. Denn so geht's weiter mit dem Personality Talk mit Hannes und Vito von JBO, mit denen ich über Humor in Zeiten von Corona gesprochen habe, über darüber, wie die Band überhaupt die Corona-Zeit gerade durchsteht und wahrnimmt, auch über ihr durch Corona verpasstes, aber dieses Jahr nachgeholtes Jubiläum des Albums Explizite Lyrik, ganz vielen Erinnerungen, die sie damit verbinden, warum Machine Head keine Festivals mehr spielen, wahrscheinlich wegen JBO, und was die Band 2021 und 2022 noch im Köcher hat, erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Ich wünsche euch viel Spaß. Freut mich, euch beide zu sehen und zu hören, Hannes und Vito. Wo erreiche ich euch denn? Ihr sitzt in Franken?
Also ich sitze in Fürth und in meinem Arbeitszimmer, wie du vielleicht sehen kannst. Bist du auch in Fürth gerade?
Ich bin in Hamm in Nordrhein-Westfalen im Schlafzimmer, da leben nämlich meine Kinder. Also die leben nicht nur im Schlafzimmer, die dürfen auch raus manchmal, aber da bin ich gerade.
Ja, schön. Es soll jetzt gar nicht um groß was Aktuelles, um einen aktuellen Release, was auch immer gehen, sondern wir sprechen eher so ein bisschen allgemein und auch über Humor in Zeiten der Corona-Krise, wo Humor vielleicht einen schweren Stand hat. Zum Start ins Gespräch und zum Start auch in diese Woche, wir haben Montag früh um 11, nachtschlafende Zeit fast. Worüber habt ihr zuletzt gelacht?
Ach, ich lache eigentlich viel. Also ich meine, man scrollt ja viel durch seine verschiedenen Timelines in den verschiedenen sozialen Medien. Und ich finde jetzt eigentlich gar nicht, dass der Humor hier einen schlechten Stand hat in Zeiten der Cholera, habe ich schon fast gesagt, in Zeiten von Corona, was ja auch eine grandiose Marke ist in Zeiten von Corona.
Ja, also bei mir ist es so, dass zum Beispiel unser Sandy, einer unserer Hilfs-Mit-Dazu-Spaßmacher auf der Bühne, mir noch mehr Scheiß schickt als sonst auch. Und das ist nicht alles lustig, aber über vieles davon muss ich lachen. Also zum Beispiel solche Sachen wie, mein Kind isst kein Fleisch, womit kann ich es ersetzen? Mit einem Hund, Hunde essen gerne Fleisch. Sowas kriege ich dann am Tag 10-mal zugeschickt und 2 davon sind dann schon auch lustig. Also irgendwie die Leute, die Quatsch machen, die suchen sich dann schon ihre Kommunikationswege, um immer noch Quatsch zu machen.
Ich finde auch. Also ich finde nicht, dass es schlechte Zeiten für Humor sind.
Das ist gut, das ist gut. Und das, obwohl euch Corona ein bisschen das Jubiläum ja sogar verhagelt hat. Ihr wolltet eigentlich bereits letztes Jahr 25 Jahre explizite Lyrik feiern. Feiert jetzt diesen November mit 26 Jahre explizite Lyrik.
Also das stimmt nicht so ganz. Aber wir hatten eigentlich 2019 hatten wir das größte Jubiläum.
Unser
30-jähriges Jubiläum. Wir durften da noch, gerade noch, ein Zweitages-Festival feiern mit großen Bühne und vielen befreundeten Bands aus den letzten 30 Jahren. Und dann durften wir eine großartige Tour spielen, die auch super gelaufen ist dazu. Also das hat uns nicht verhagelt. Das war das eigentliche Bandjubiläum. Jetzt hätten wir, ja, da hast du recht, wieder mal ein Jubiläum unseres ersten Albums gefeiert. Das durften wir jetzt nicht, aber dann feiern wir halt 26. oder 27. Geburtstag des Albums. Da lassen wir uns nicht rausbringen. Von so einer kleinen Pandemie lassen wir uns doch nicht aus dem Konzept bringen.
Genau, also es ist, ich muss jetzt wirklich sagen, da hat es andere viel schlimmer getroffen, quasi genau sozusagen die Veröffentlichung in die Hacken und so weiter. Das ist uns nicht passiert. Wir hatten im Grunde im Ende 2019 eine grandiose Tour, die wirklich seit ganz vielen Jahren unsere erfolgreichste Tour war. Und da waren wir auch sehr dankbar. Naja, und dann waren wir quasi zu Hause und dann ist es losgegangen.
Dann ging's los.
Und da hatten wir eigentlich Glück.
Ich muss also mal auch ganz kurz ernst werden. Es ist schon, auf der einen Seite ist es schon wirklich so, dass mir das Live-Spielen sehr, sehr fehlt. Also das merke ich wirklich. Und da geht's nicht um Geld. Es ist ja auch nicht so, dass wir bei jeder Live-Show reich werden. Es geht einfach wirklich um das Gefühl, auf der Bühne stehen und für Leute Musik machen und in fröhliche Gesichter blicken und die Leute springen und hüpfen und grölen mit. Und mit meinen Kumpels zusammen Musik machen, das fehlt mir schon sehr. Und mit der ganzen Crew auf Tour zu sein und die ganze Familie unterwegs, das ist eigentlich schon ein Teil. Ich mache das jetzt seit über 30 Jahren und das ist schon ein großer, gewichtiger, schöner Teil meines Lebens, der gerade wegbricht. Das ist schon wirklich doof. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch den Musikern gedenken, denen es noch viel schlechter geht als uns. Also ich denke da zum Beispiel an Michael Wendler und Xavier Naidoo.
Denen geht es auf jeden Fall geistig vor allem schlechter, ja, auf jeden
Ganz
Fall.
Ganz sicher geht es ihnen schlechter als uns.
Ja. Wo ihr es jetzt schon angesprochen habt, wir wollen da nicht zu weit ins Detail gehen, Geld, ihr als Künstler, Musiker, als CBO, ihr erhaltet euch aber über Wasser, das funktioniert auch. Im Jahre 2020 hat das geklappt?
Ja, wir hatten ja alle multiple Geldspeicher, die können wir jetzt untervermieten, quasi nachdem jetzt da keine Milliarden, Fantastillionen mehr drin liegen, können wir die ja weiter untervermieten. Da können dann irgendwelche Verschwörungstheoretiker ihre Hauptquartiere dann aufschlagen. Und so verdienen wir dann wahnsinnig viel Geld.
Ja, Airbnb, genau, wie sei Dank.
Wir nehmen die Verschwörungstheoretiker aus.
Genau. Wir verkaufen also Aluhüte. Aluhüte gehen auch wie Drecksau. Das ist auch ein Renner geworden. Und so muss man halt versuchen, sich irgendwie anders über Wasser zu halten. Nee, mal ganz im Ernst. Es ist schon so, dass man heutzutage als Band, also wenn man nicht gerade Rammstein ist, so jemand wie Rammstein oder Metallica, die verkaufen natürlich auch noch Musik relevant. Und da kommt vielleicht auch bei den Stückzahlen auch bei Spotify was rum. Das kommt bei einer Band wie uns nicht. Wir leben natürlich hauptsächlich von den Live-Gigs. Die gibt's nicht. Deswegen ist es finanziell schon blöd. Und es wäre dann schon auch schön, wenn von dieser Regierungshilfe irgendwie mal was bei uns ankommen würde. Bis jetzt ist das noch nicht viel.
Naja, es kam schon was.
Ja, aber nicht viel. Also
genau, nicht viel.
Deutlich weniger als in den Medien kolportiert wurde. Und vor allem deutlich, es sollte bis zum 10.01. sollte alles endlich ausgezahlt sein. Und wir warten immer noch.
Naja, das... Nee.
Das hört man öfter diese Tage, dass das alles länger dauert als eigentlich geplant.
Und vor allem
ein Aluhut.
Das Beste ist aber auch immer noch, dass es noch nicht klar ist, dass man das dann auch alles behalten darf. Also das...
Das ist immer noch nicht klar.
Nein, das wird auch ganz lange nicht... Ich habe vorhin mit der Steuerberaterin telefoniert und die hat gesagt, also bis das durch ist, dass man das wirklich behalten darf, das wird noch... Da wird es immer Hintertüren geben und bis da wirklich eine Berechnung stattfindet, das...
Ja. Ach krass.
Ja.
Ja, das ist Futter für die Aluhüte auf jeden Fall. Aluhut habe ich bei euch im Shop aber nicht gefunden. Einen sehr schönen, ich glaube, so viel Werbung kann man machen, einen sehr schönen Schlauchschal allerdings.
Ja, den finde ich auch sehr, sehr hip. Ja, also der gefällt mir auch ganz gut. Genau, den gibt es bei uns zu kaufen. Ist natürlich jetzt zum Einkaufen gerade nicht mehr so, weil man da jetzt FFP2-Masken tragen soll, was auch okay ist. Aber insgesamt ist er auch so schön. Also er ist ja auch so ein sehr praktisches Accessoire. Ja?
Genau.
Auf jeden Fall.
Wenn es kalt ist.
Schal kann man immer gebrauchen. Es ist noch kalt und wenn es warm wird, kann man wieder mit Alltagsmasken raus und dafür kann man dann auch den Schal verwenden.
Das ist ja eines der wenigen Sachen an diesem Corona, das man gut finden kann, dass manchen Gesichtern diese Masken echt stehen.
Auf jeden Fall.
Und ich bin ja kein Aluhut-Verschwörungstheoretiker, aber normalerweise frage ich mich bei Sachen, die ich nicht ganz verstehe, immer, wer profitiert davon? Eigentlich nach diesem Prinzip müsste Jeff Bezos das Ganze erfunden haben, weil Amazon verdient am meisten an der ganzen Krise.
Das stimmt.
Deswegen glaube ich, dass Jeff Bezos diesen Virus erfunden hat und in die Welt, wahrscheinlich hat er ihn mit seinen Paketen in die Welt hinausgeschickt, sodass das sich überall hinspreaden konnte. Ich glaube, das ist meine
Verschwörungstheorie. Da gibt es eine wunderbare Simpsons-Episode. Da gibt es eine wunderbare Simpsons-Episode, die genau das zeigt. Ich glaube, Homer bestellt, glaube ich, einen Saftenthafter aus dem asiatischen Raum. Und mit dem Saftenthafter, was ein Orangensaft Entsaftungsgerät ist, kommt eine Viruswolke raus und auf einmal ist die ganze Stadt krank. Die Simpsons haben es vorhergesagt.
Ich kenne nur
und,
die.
Amazon, vielleicht auch Netflix, vielleicht auch Disney Plus, irgendwer wird dahinter stecken.
Ja. Ich kenne nur die.
Vielleicht finden wir es irgendwann mal raus.
Diese South Park-Folge, wo Randy Marsh sein Integrity Weed, sein Cannabis in China verkaufen will. Und ja. Mickey Mouse im Auftrag von dem Walt Disney Konzern, aber gerade in China ist und ihn dazu verführt, im Red Light District irgendein komisches Tier zu vergewaltigen. Ja. Und so kommt dann Randys Erbgut in dieses komische Tier hinein und damit wird die ganze Corona-Sache gestartet. Ja, jetzt haben wir zwei Theorien und meine dazu, wissen wir immer noch nicht, was los ist, ne? Tja.
Ja, ich glaube, wir sind auf jeden Fall was auf der Spur.
Ja, wir sind da auf ganz heißer Spur. Ja.
Um nochmal auf explizite Lyrik zurückzukommen, weil wir wollen ja auch nicht zu ernst werden, nicht zu viel Verschwörungstheorie, nicht zu viel Steuerberater. Es ist nach wie vor eines eurer beliebtesten Alben, vielleicht das beliebteste Album, nicht umsonst geht ihr damit ja noch auf Tour. Könnt ihr euch erklären, warum gerade das der Fanfavorit ist?
Naja, das liegt einfach daran, weil es das erste Album ist und quasi das Album, mit dem wir wirklich erfolgreich geworden sind. Das heißt, mit dem das Ganze angefangen hat. Das Album war auch eins, das sich ja nicht über eine große Plattenfirma und viel Marketing verbreitet hat, sondern über Mundpropaganda, das muss man wirklich sagen. Dieses Album ist wirklich ein Faszinosum, das ist von selber erfolgreich geworden. Das ist das, wovon alle träumen. Ja? Also
wir haben zwar in den Jahren vorher auch schon ein bisschen Blödsinn gemacht, aber nicht wirklich konzertiert und nicht wirklich vollkommen professionell. Und das ist halt das Album, mit dem die Welt auf JBO aufmerksam geworden ist. Das heißt, für viele Leute gab es uns vorher nicht und damit sind wir auf den Plan getreten. Und deswegen ist es halt unser Kill 'Em All oder halt irgendwie das erste Album einer Band, aus der irgendwas geworden ist, ist doch immer ein Faszinosum. Wenn wir heute aber eine Umfrage machen würden, welche Songs sollen wir denn live spielen, dann ist es nicht so, dass da nur Lyrik drin wäre. Also das sind viele andere Sachen. Also das ist eher das Album an sich ein Faszinosum, aber es geht nicht speziell, dass das die einzigen Songs wären, die Fans hören wollen.
Ja, klar. Habt ihr denn einen Lieblingssong von dem Album? Könnt ihr da auf einen deuten?
Ein Lieblingsalbum?
Ein Lieblingssong von diesem Album?
Ich hab keine Lieblingssongs. Ich habe auch, weißt du, eine Mutter hat doch auch keine Lieblingskinder. Sowas ist das.
Nee. Aber ein Vater hat vielleicht Lieblingskinder.
Nein, erst recht. Was wäre das für ein schlechter Vater?
Ja. Nee, also da kann ich mich auch nicht entscheiden. Es ist so, dass ich wirklich, ich habe eigentlich ein bisschen ein Lieblingsalbum und das ist Meister der Musik. Aber es führt auch nur mit ganz. Ja, weil es irgendwie, da haben wir es irgendwie meiner Meinung nach geschafft, uns ein bisschen davon loszueisen, einfach in Anführungsstrichen nur auf irgendwelche Songs einen anderen Text drauf zu machen und sie ein bisschen zu vermitteln, sondern haben das erste Mal andere Gefilde des Blödsinns vorgestoßen. Das hat mir sehr gut gefallen und diese Richtung haben wir ja weiter auch noch ausgebaut. Es gibt viele Alben, die ich sehr, sehr geil finde. Don't Like Metal finde ich auch total schön oder Headbang Boing. Aber da haben wir damit angefangen. Das war irgendwie so, ich finde, da haben wir uns ein bisschen emanzipiert mit diesem Album. Das fand ich schön. Und solche Sachen wie auf dem Meistermusikalbum sind ja so Sachen drauf, dass wir so tun, als hätte quasi jemand, ein bekannter Künstler, ein Werk von einem anderen bekannten Künstler nachgespielt. Das gibt's ja seitdem auf YouTube in 35 Millionen verschiedenen Versionen, aber eigentlich haben wir damit angefangen. Ich finde nichts, was älter ist als von uns.
In der Tat. Wer hat's erfunden? Die Franken.
Ja, genau. Ja.
Also keine Ahnung, es ist jetzt auch nicht so, dass diese Idee so unfassbar tiefgehend ist, dass da sonst keiner drauf kommen kann.
Ja, und, also während wir darüber reden, muss ich sagen, fällt mir eigentlich doch jemand ein, der es früher gemacht hat, nämlich Otto Walkes mit seinem Im Frühtau zu Berge. Das ist eigentlich, da hat er eigentlich genau das gemacht, hat er doch so im Frühjahr zu Berge so gesungen, als würde Udo Lindenberg singen oder so, ne? Genau.
Ja, also wer hat es erfunden? Die Ostfriesen.
Die Ostfriesen.
Na gut. Genau. Na gut, gönnen wir ihnen das.
Ja, genau.
Jetzt, wo Hannes schon sein Lieblingsalbum genannt hat, Vito, hast du auch eins? Kannst du eins nennen? Oder kommt da auch wieder der Vater, der keine
Lieblingskinder hat? Genau, also mein Lieblingsalbum ist natürlich immer das letzte Album.
Ja, okay.
Und es ist auch, ich nur weil du vorhin gefragt hast, oder warum das jetzt immer noch das Erfolgreichste, also erfolgreich, ist, was interessant ist, ist, ich kriege ja wöchentlich unsere Apple Music for Artists Meldung, mit den im Grunde den drei häufig meistgespieltesten Titeln, und das sind fast immer drei Stück. Also es sind immer drei, drei sind es immer, aber es sind immer folgende drei. Nämlich Alles nur geklaut von 2018, Ein guter Tag zum Sterben von der expliziten Lyrik und Bolle von der Laut. Ja? Also,
ach was.
Ja, genau. Also das sind die drei erfolgreichsten Titel. Das
mit Bolle habe ich jetzt nicht gerechnet. Da hätte ich eher an, die Nicht-Menowar-Cover-Version von Meister der Musik gedacht.
Du meinst Fahrt Heidiger.
Ja. Verteidiger des Blödsinns.
Ja, nö, kommt nicht so oft vor wie Bolle. Ja,
sehr schön.
Und dann auch immer ganz, ganz interessant finde ich auch mal gerade bei meinen Apple Music for Artists die Top-Titel von Shazam. Das heißt, das sind die meist Shazamten Titel von uns. Und
das ist auch.
Ja. Das heißt, die Titel, die im Grunde quasi am meisten gesucht werden, wo jemand denkt, was ist denn das? Das will ich mal wissen, ja. Und das sind jetzt, das sind immer verschiedene, ja. Aber das sind jetzt diese Woche auch auf Platz 1 Alles nur geklaut. Platz 2, Roots, Bloody Roots, Pavarotti and Friends, ja. Aha. Ja, und Platz 3, mach noch eins auf vom letzten Album. Das ist natürlich, Pavarotti and Friends ist natürlich auch, ist grandios, da gibt es ja eine schöne Geschichte dazu. Das ist jetzt schon, war irgendwann in den Nullern, Anfang der Nuller, haben Sepultura selbst auf ihrer Homepage irgendwann mal ein Posting abgesetzt, dass es sind nicht wir, die mit Pavarotti zusammen diesen Song gespielt haben.
Die Vorgeschichte war, glaube ich, dass sie immer wieder gefragt worden sind, ob sie denn wirklich tatsächlich mit dem echten Pavarotti zusammen musiziert hätten.
Genau. Und dazu haben sie dann eben sich offensichtlich, das kam so oft, dass sie sich bemüßigt gefühlt haben, das zu posten, einen Link zu einer Live-Version von dem Titel, wo wir ihn live gespielt haben und eben dazu geschrieben haben, das ist nicht von uns, sondern von der tollen deutschen Band JBO. Und das war für uns natürlich ein Ritterschlag auch, ja, also wie genial. Ja. Und das war für uns ein bisschen der Auslöser dafür, im Grunde dann mal an sie anzutippen über halt Plattenfirma, Management etc., weil wir dann mitbekommen haben, dass wir in demselben Jahr, ich glaube es war 2004, oder wenn
ich alles täusche. Ich glaube es war 2007 auf dem Earthshaker Festival.
Ich glaube es war 2007, egal, müssten wir mal rausfinden. Eben sozusagen sie anzufragen, ob wir nicht irgendwie was zusammen machen wollen auf dem Earthshaker Fest, wo wir eben mitbekommen haben, dass wir da zusammen spielen, also sie als Headliner und wir davor. Und das hat dann auch funktioniert und wir haben sie dann im Vorfeld getroffen, da waren sie auf Tour in München und da haben wir sie Backstage getroffen, das war ein wirklich so, die waren alle so nett, ja, also es war überhaupt so nicht dieses...
Wirklich unerträglich nett, also wirklich, das so, ich finde ja öfter mal, dass Amerikaner manchmal so ein bisschen künstlich eingeübt nett sind, so als würden sie dir irgendwas verkaufen wollen. Und die Sepulturas, die waren einfach total lieb. Und dann herzlich. Und dann bei dem Festival selber hatten wir uns auch mittags, wir haben ja abends gespielt, dann haben wir uns mittags um 12, also quasi zu nachtschlafender Zeit, zum Proben vereinbart. Und da kamen die auch pünktlich und so und waren vorbereitet. Und es war alles so lieb und nett und unfassbar. Und dann haben wir gespielt und die gespielt und zur Zugabe sind wir dann zusammen auf die Bühne, haben alle zusammen gespielt und dann hinterher ist man halt von der Bühne runter und hat ein Bier geköpft und dann sind wir uns in den Armen gelegen und das war wirklich Wahnsinn.
Es war auf jeden Fall sehr herzlich und sehr angenehm. Vor allem für mich waren das Proben interessant. Also wir haben drei Songs zusammen gespielt und zwar haben wir Orgasmatron haben wir gespielt.
Ja, Breaking the Law.
Breaking the Law, eine super Lowdown mit tiefgestimmten Gitarren, Breaking the Law. und eben Roots Bloody Roots. Und bei Roots ist es ja so, also dass bei unserer Version sich quasi immer der Sepultura-Sänger mit dem Pavarotti abwechselt. Und Derek, der hatte sich das nicht so genau angehört, wo jetzt wer da singt. Ja? Und deswegen hat er zu mir gesagt, ja, pass auf, du gibst mir immer ein Zeichen. Das heißt, ich habe also Derek dann immer quasi dirigiert und habe so quasi so, ihm dann Zeichen gegeben, dass er jetzt dran ist. Wie geil, also wie non-ego-mäßig ist das. Ja?
Unprätentiös.
Wie geil. Ja. Also wirklich extrem, extrem angenehm und kooperativ auch. Also es war einfach grandios. Wir haben es ja quasi auch so ein bisschen mitgeschnitten. Also jetzt wirklich nicht mit irgendwie großem Equipment, so ein bisschen klein.
Aber es gibt live auf YouTube zu sehen. Wenn man danach sucht, kann man es finden.
Genau. Und das war einfach geil, weil halt wirklich beide Bands komplett auf der Bühne waren, also auch wirklich beide Drummer, also quasi zwei Drummer zusammen, es war echt grandios und war auf jeden Fall legendär, also eins der genialsten Erlebnisse in unserer Historie.
Schon eines der Highlights, würde ich schon sagen.
Ja. Ich wollte auch gerade sagen, so begeistert, wie ihr immer noch mehr als 15 Jahre später davon noch berichtet, das würdet ihr das als Karrierehöhepunkt, als Highlight im Leben und Wirken von JBO?
Das weiß ich nicht. Karrierehöhepunkt klingt immer so nach dem, wo man am meisten CDs oder Alben oder irgendwas verkauft hat. Das war jetzt kein wirtschaftlicher Höhepunkt. Es war eher ein emotionales Highlight im Leben der Karriere.
Es war
JBO.
Ein...
Genau. Übrigens muss ich ganz kurz... Hast du gerade JBO gesagt? Habe ich das richtig gehört?
Wenn, dann versehentlich, wenn wir noch Montag früh haben, aber es kann sein.
Du weißt schon, dass der Typ aus Dallas, der heißt nicht GR, ne? Der heißt
ja, J-R. Das weiß er schon.
Es war übrigens, GBO heißt das.
Nein. Es war übrigens wirklich 2007.
Habe ich doch gesagt. Da hatten wir nämlich unsere Rockklamotten an von Rock Music.
Ja, okay.
Ja.
Ja.
Nein, aber ist ja egal. 2007, 2004.
Ja, wenn ich richtig rechne, hat das dann nächstes Jahr 15-jähriges Jubiläum. Vielleicht kann man
es ja wieder auflegen. Ja.
Klar, also
wir haben dann auch Sepultura noch mal, also ohne gleich wieder mit ihnen zu musizieren, aber nochmal getroffen auf dem Bang Your Head Festival, glaube ich. Einfach nur Backstage. Wir haben uns auf unseren Auftritt vorbereitet und die kamen, glaube ich, gerade an, weil sie am nächsten Tag gespielt haben oder irgendwie so. Das war auch wieder, also das sind einfach echt herzliche Menschen, die haben einen dann auch nicht nach 10 Jahren nicht für vergessen, sondern es ist gleich wieder ein Hey, ho, und es ist wirklich total lieb.
Also, extrem.
Das machen die wahrscheinlich auch nicht jedes Wochenende mit Pavarotti auftreten.
Und nee, das stimmt. Und ich will jetzt auch nicht in ein Lager schlagen oder irgendwelche Beurteilungen abgeben. Aber das andere Lager, das aus Sepultura hervorgegangen ist, also das Soulfly-Lager, da haben wir immer den Verdacht, es liegt hauptsächlich an der Ehefrau von Max. Da darf man sich ja auf 50 Kilometer der Bühne nicht nähern, wenn die spielen. Also das ist ungleich unpersönlicher immer.
Ja, das ist immer so das, was man so hört, dass das Management da ein bisschen den Finger drauf hat auf die Kollegen und es darum nicht ganz so einfach ist.
Ja, und dazu muss ich jetzt mal sagen, Vito, bei dieser ganzen Sepultura-Sache, bei dem Ausmachen und überhaupt der Kommunikation und das Proben und das, haben wir niemals mit irgendeinem Manager irgendwas zu tun gehabt, oder? Es geht immer direkt über die Band.
Ja.
Siehst du, das ist der Unterschied.
Ja, Mucker mit Mucker.
Genau.
Schön, sehr sympathisch.
Ja, absolut.
Und wo wir gerade von ein bisschen schwierigen Bands sprechen.
JBO zum Beispiel.
Das hatte ich mir eigentlich für zum Beispiel JBO. Ihr seid mit involviert auf jeden Fall. Das ist vielleicht so der größte Fußabdruck, den JBO in der Metal-Szene hinterlassen haben. Ich schreibe euch das zumindest zu. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das stimmt. Aber im Jahre 2014 sind Machine Head auf dem Summer Breeze aufgetreten. Ihr wart davor auf der Bühne und habt das ganze Festival in eine riesengroße rosa Holi-Farbenwolke getaucht.
Richtig, ich glaube, es war eine halbe Tonne,
wurde dabei auch Technik von Machine Head mit eingefärbt und die Band war angeblich nicht so richtig amüsiert. Meines Wissens nach ist das Summer Breeze das letzte, wenn nicht eins der letzten Festivals, vielleicht sogar das letzte, auf dem Machine Head aufgetreten sind, bevor sie gesagt haben, nee, Festivals machen wir nicht mehr.
Also ob wir uns das gleich an Revier heften können, da wäre ich jetzt mal vorsichtig, das weiß ich nicht, das kann viele andere Gründe haben. Wir haben mit Maschine schon des Öfteren auf Festivals zusammengespielt und ich möchte jetzt keine schmutzige Wäsche ausgraben, das hat auch mit uns nichts zu tun gehabt, aber wir haben auch schon vorher ohne JBO-Beteiligung zumindest vom Herrn Rob Flynn schon Dinge mitbekommen, die echt diskussionswürdig sind. Also der Mensch hat meiner Meinung nach, muss ich ein bisschen doch aus dem Nähkästchen plaudern, entweder hat er ein Ego-Problem oder hat eben ein Problem mit weißem Pulver und dann war es doch vielleicht ganz gut, dass wir das weiße Pulver durch rosa Pulver ersetzt haben. Das ist nämlich nicht ganz so gefährlich für Leib und Leben.
Das ist auf jeden Fall die schönere Farbe, ja.
Also nur mal, um das nochmal irgendwie hier aufzunehmen, das hat letztendlich diese Geschichte mit dem Pulver hat eigentlich vorher der Chef unserer Plattenfirma auch mit dem Veranstalter vom Summer Breeze ausgemacht. Das heißt, es war bekannt. Es ist nicht so, dass wir uns das, dass wir das quasi ohne es vorher zu besprechen einfach so gemacht
haben. Aber
und
die Verantwortlichen waren sich halt nicht bewusst, dass je nach Windrichtung, die man natürlich vorher nicht wissen konnte, das Pulver halt eben auch teilweise wieder auf die Bühne zurückfliegt und dann eben auf die, vor allem die, es ging vor allem um die Lichtanlage. Es ging vor allem um Elemente der Lichtshow, die von Maschine, als die Headliner waren an dem Tag, da hinten noch rumstanden und erst hochgeriggt werden sollten, wenn die Dunkelheit kommt. Und das war dann halt alles mit so einem ganz feinen rosa Staub überzogen. Und ich glaube, es gab dann eine riesengroße Rechnung, dass dieses ganze Zeug erst alles wieder sauber gemacht werden musste, bevor es eingepackt werden konnte für die nächste Show irgendwo. Und die musste dann irgendjemand bezahlen. Wer das im Endeffekt bezahlt hat, weiß ich nicht. Wir nicht, wir hatten ja die offizielle Erlaubnis, das zu tun.
Ja. Es war übrigens eine halbe Tonne.
Ja, eine halbe Tonne Holyfarbe. Und das ist auch ein weiterer emotionaler Höhepunkt in der Karriere für JBO.
Absolut.
Mindestens für mich, weil das war so, so lustig.
Es gibt ein schönes Video davon auf YouTube auch, das kann man sich angucken. 2014 Summer Breeze, ein Fest. Und es ist uns die Freude, wirklich deutlich anzusehen und anzuhören. Ich konnte teilweise, musste ich das Singen unterbrechen.
Ja, wir konnten teilweise echt nicht mehr spielen vor Lachen. Und dann weiß ich auch, dass ihr seid ja auf dem Summer Breeze mit Metal Hammer Stand immer vor Ort. Und ich bilde mir ein, es war so, dass wir an dem Tag danach noch eine Autogrammstunde an eurem Autogrammstundenstand gegeben haben und an dem Tag, wo wir gespielt haben, haben wir eine Autogrammstunde gegeben und am Tag danach waren wir aber immer noch da. Wir haben da irgendwie übernachtet und waren am Tag danach noch da und haben bei euch noch ein Interview gegeben in eurem Metal Hammer Zelt. Und da waren am nächsten Tag, also 24 Stunden später, waren 90% der Menschen noch in rosa Staub eingehüllt und wo das dann nass wurde, gab es dann rosa Matsch und so. Und das war irgendwie schon lustig. Da haben wir uns dann sehr zu Hause gefühlt. Sollten wir überall, wo wir hinfahren, eine halbe Tonne Holyfarbe mitnehmen.
Das wir mussten allerdings auch quasi in dem Nachklang bei verschiedenen Festivals Versicherungen abgeben, dass wir keine rosa Hulli-Farbe verteilen werden.
Ja. Tatsächlich ist der Ruf euch so vorausgeeilt.
Ja.
Das hat auch wirklich eben hinter den Kulissen deutlich Wellen geschlagen.
Das muss man auch mehr schaffen. Sehr schön. Ja, wie gesagt, vielleicht der größte Fußabdruck, den ihr in der Szene damit hinterlassen habt. Und ihr wollt euch aber nicht auf die Fahnen schreiben, Machine Head.
Nein, es ist ja auch, so schwierig ich teilweise auch Aktionen vom Herrn Rob Flynn fand, die er menschlich abgeliefert hat bei verschiedenen Gelegenheiten, muss ich ja trotzdem sagen, dass er und seine Band ja wirklich großartige Musik gemacht haben. Also ich finde auch nicht jedes Album gleich gut, aber Machine Head ist jetzt schon keine Loser-Band musikalisch. Also ich finde es schon, also wirklich, da gibt es schon Sachen, die sind, finde ich, echt großartig. Es gibt halt immer wieder, ich finde es natürlich sehr, sehr, sehr schön, wenn man Menschen kennenlernt, die großartigste Musiker sind und total nett. Also ich durfte zum Beispiel mal, das ist lang her, das war im letzten Jahrtausend, ich glaube es war 1998, durfte ich mal Ronnie James Dio die Hand schütteln auf dem Mind Over Matter Festival in Österreich. Der war ungefähr 87 Zentimeter groß, aber er war halt für mich der beste Sänger, der jemals in einem Mikrofon gesungen hat.
Aber wenn er auf die Bühne kam, war die Bühne voll.
Genau, dann war die Bühne voll. Und der war so nett, wir haben zufällig im selben Hotel übernachtet und ich wollte nur ganz kurz ihm die Hände schütteln und meine Ehrerbietung erweisen. Und daraus hat sich halt eine halbe Stunde mit mir unterhalten einfach. Und wo wir denn herkommen und was er und bla. Und das musste er nicht. Der kann auch einfach sagen, ja, tschüss. Also das war wahnsinnig toll. Und so oder Scott Ian war total nett oder wirklich, das ist immer sehr, sehr schön, wenn Leute, die man bewundert, wenn die sich als nette Menschen herausstellen, ein bisschen ernüchternd ist es, wenn eben das Gegenteil der Fall ist. Also den habe ich jetzt nicht persönlich getroffen, aber es heißt ja, Ritchie Blackmore wäre jetzt auch nicht so der allerumgänglichste Zeitgenosse gewesen. Und so ein bisschen ähnlich ist es für mich mit Rob Flynn. Aber musikalisch finde ich ihn überhaupt Zweifel erhaben.
Aber schön, wenn die andere Seite überwiegt und man mehr alte Helden trifft, die sich als sympathisch erweisen.
Ja, das ist, glaube ich, schon der Fall. Ja.
Kai Hansen, total netter Typ. Carrie King, ist immer super fröhlich. Der lacht sogar hinter der Bühne. Also auf der Bühne nicht. Auf der Bühne nicht, wenn nicht gerade ein Fisch vom Himmel fällt. Aber ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Da müsst ihr mal.
Ein Fisch vom Himmel? Ich glaube nicht, nein.
Das ist in dem Buch, das der Scott Ian geschrieben hat. Da hat er geschrieben, dass sie mit Slayer auf einer USA-Tour waren. Und es gibt den sogenannten Fool's Day, den gibt es bei uns auch. Das ist der letzte Tag einer Tournee. Und da spielt jeder jedem Streiche. Also die Vorband der Hauptband und die Hauptband der Vorband und die Crew der anderen Crew und bla. Und der Streich von Slayer an Anthrax war, während Anthrax ihren Support-Slot gespielt haben, jede 45 Minuten vor Slayer, sind sie aus dem Graben, aus dem Sicherheitsgraben heraus von den Slayer-Musikern mit Paintball-Guns beschossen worden. Und ich weiß nicht, ob du schon mal Paintball gespielt hast, wenn du keine Schutzkleidung anhast und das einfach wirklich auf die Backe oder aufs Knie kriegst, das tut echt fucking weh. Das ist also haarscharf, ob das überhaupt noch ein Scherz ist oder schon echt böse Körperverletzung. Aber es ist halt Slayer. So. Und Anthrax hatten sich aber auch sehr gut darauf vorbereitet und hatten eben in der Stadt, Philadelphia, ich weiß es nicht, sie hatten schon tagelang vorher jemand beauftragt, den größten Fisch zu kaufen, den es in dieser ganzen Stadt zu kaufen gibt. Und den hatten sie dann ihre Lichtleute beauftragt, diesen Fisch oben ins Rig zu hängen, also in ungefähr 20 Meter Höhe über der Bühne ins Lichtrig zu hängen. Und genau bei dem Schrei von Angel of Death, wo der Tom Araya anfängt, diesen hohen Schrei zu machen, ist dann dieser Fisch einfach aus 20 Meter Höhe, ein ungefähr 2,5 Meter großer Fisch, flatsch, vor ihm auf die Bühne gefallen. Und dann mussten sogar Slayer auf der Bühne lachen. Und das war der Full-Stay-Gag von Anthrax. Finde ich genial. Finde ich sehr, sehr schön. Schöne Geschichte. Überhaupt ist das ganze Buch vom Scott Ian sehr, sehr lesenswert. Kann ich nur empfehlen.
Ja, sehr schön.
Sehr schön. Da heißt es immer, in der Metal-Szene herrsche kein Humor vor. Das ist das ja gar nicht.
Also wir haben sehr viel Spaß auf der Bühne. Ja. Ich weiß, ein schöner Fußstück von uns, den ich sehr schön fand, den habe ich sehr genossen. Wir hatten eine sehr befreundete Band mit uns auf Tour, Hyrax, und das sind wirklich, das ist nicht nur eine Band aus unserer Gegend, sondern das sind wirklich auch wirklich enge Freunde. Und da war es immer so, dass immer nach dem dritten Song hat der Sänger von Hyrax, der Felix, hat immer, habt ihr Bock auf Metal? Und dann haben natürlich alle, da waren natürlich ja geschrien. Logisch, was sollen sie denn anders schreien? Und das hat er immer nach dem dritten Song gemacht. Und dann haben wir extra, keine Ahnung, 800 Zettel oder was kopiert und haben, bevor die Vorband angefangen hat, diese Zettel dem Publikum verteilt. Und da stand drauf, Fullstay haben das Ganze erklärt, warum, jetzt was, Fullstay, jeder verarscht jeden. Und dieses Publikum soll uns doch bitte einen Gefallen tun. Nach dem dritten Song wird der Sänger der Vorband, Felix, wird euch fragen, habt ihr Bock auf Metal? Tut uns doch bitte den Gefallen und ruft dann alle, nein, verpiss dich. Und das war wirklich schön, dass der danach so, habt ihr Bock auf Metal? Und halt 900 Leute, nein, verpiss dich! Das war auch sehr lustig. Da bin ich mich auch sehr, sehr amüsiert.
Ja, das stimmt.
Ja.
Sehr schön.
So macht man sich dann immer seine Späße auf Tour.
Ja. Wo wir jetzt schon bei Bands aus eurer Gegend sind. Eine andere Band aus eurer Gegend sind Feuerschwanz.
Ja.
Die so ein bisschen
erfolgreich
von Nachfolgern zu sprechen, klingt immer so ein bisschen gemein, weil ihr seid ja noch da und natürlich fühlt ihr immer noch andere Feuerschwanz machen.
Außerdem
so ein bisschen,
ist es nicht
sind so ein bisschen genau die junge Generation, oder?
Ja, aber es ist auch nicht.
Nee, sie machen nicht genau das Gleiche, nein.
Also sie kommen musikalisch von woanders her. Musikalisch kommen sie ja definitiv aus dieser Mittelalter-Szene, den Anfängen. Ja. In den letzten Jahren ja ein bisschen mehr in Richtung Metal gegangen, was mir persönlich besser gefällt. Aber das ist jetzt, ich weiß nicht, ob man die als Nachfolger sehen kann.
Find
man kann sie ein bisschen als Cousins im Geiste, weil sie natürlich auch den Schalk im Nacken haben und auch nicht alles Bier ernst meinen, aber weiß ich, Nachfolger. Die sind ja auch fast eigentlich vom menschlichen Alter der Personen sind sie auch ähnlich und so. Also,
nee. Nein, es sind schon, also die meisten davon sind schon deutlich jünger.
Ja, ich bin ja erst 7.
Sozusagen, ja, schon recht, genau. Die sind halt erst 5.
Ja, genau.
Jedenfalls ist es so, dass derjenige, der im Grunde jetzt ein bisschen unsere Generation, aber auch noch ein bisschen jünger ist, ja, das ist der Hans, der eben da als Gitarrist dazugestoßen ist, irgendwann vor inzwischen auch vielen Jahren, der übrigens auch bei uns schon mal ausgeholfen hat.
Summer Breeze.
Ja, genau, am Summer Breeze 2003, als ich einen gebrochenen Finger hatte, mit dem ich auch ein paar Jahre in der WG gewohnt habe, zusammen noch mit einem anderen und in der Dreier-WG. Und also es sind einfach gute Freunde. Ich habe ja für ihn letztendlich auch vor zweieinhalb Jahren ja auch bei Feuerschwanz gespielt und habe für ihn quasi die halbe Tour gespielt, weil er Papa geworden ist. Ja? Also so habe ich auch schon bei Feuerschwanz mitgespielt und bin mitgetourt. Also so findet er ja schon auch eine...
Ja, das ist eine Familie.
Ja, genau. Cousins,
wie ihr sagtet. Das ist,
genau, es ist genau, so sind die fränkische Musikszene.
Ja, und so kommt aus dem kleinen, weil Erlangen ist ja nicht so wahnsinnig groß. Erlangen kratzt immer so ein bisschen Großstadt, nicht Großstadt, zwischen den 100.000 oder nicht 100.000 hin und her. Mhm. Und da kommt dann auch musikalisch doch ganz schön viel was, weil wir dürfen ja Fiddler's Green auch nicht vergessen. Ich würde sagen, alle drei Bands, Feuerschwanz, JBO und Fiddler's Green, sind im Augenblick relativ gleich groß, wie nach was immer man die Größe benennen will. Ich glaube, es ist eine Dimension und das muss ich sagen, für so eine kleine Stadt ist das doch ganz ordentlich. Erlangen, Rock City.
Auf alle Fälle.
Genau.
Auf alle Fälle. Ihr habt Erlangen ja auch schon sehr früh ein kleines Liebeslied geschrieben. Wir starten jetzt die Feier auf der expliziten Lyrik.
Oh, Wahnsinn, ja. Also dazu muss man jetzt das muss ich erzählen, das Lied ist ja nicht von, also die Lyrik ist 95 erschienen. Das Lied ist aber nicht von 95, wie viele auf der expliziten Lyrik. Die Songs auf der expliziten Lyrik sind in einer Zeit zwischen 1989 und 1995, also geschrieben. Das heißt, die deckt wirklich die längste Spanne ab.
Also die Lyrik war eigentlich eine Best-of der 6 Jahre vorher.
Genau. Ja. Und jetzt, wir standen jetzt die Feier, ist auf jeden Fall, ich glaube, es ist 1990 entstanden, auf jeden Fall noch zu einer Zeit, als wir noch Zivildienst gemacht haben, Hannes.
Ja, und den allerersten Song, den wir jemals aufgenommen haben, das war No Sleep Till Brook und das war ja eigentlich auch schon eine Liebeserklärung an zumindest einen Teil von Erlangen.
Richtig. Ja, richtig. Stimmt. Also das heißt, wir haben wirklich am Anfang doch sehr stark ein Lokalkolorit verarbeitet, aber im Grunde halt deswegen, weil es unsere Welt so war.
Ja, wir haben halt das und wie schon, wenn wir ehrlich sind, haben wir auch zu dem damaligen Zeitpunkt nicht gedacht, dass das jemals außerhalb Erlangens jemand interessieren wird, sondern wir haben halt einfach ein wenig ein Blödsinn gemacht und fanden das lustig, dass das andere Leute auch lustig finden, aber dass wir damit mal in Stuttgart oder Berlin oder auf Wacken spielen, das hätte nie jemals für möglich gehalten.
Nein, also auf jeden Fall nicht 1989, 90, 91.
Ja, da war ich 7 übrigens.
Ja, genau. Ich war 5, weil ich bin ja jünger als der Hannes.
Das sagt er immer so.
Ja, jedenfalls, genau. Deswegen ist das Lied von 1990, wenn mich nicht alles täuscht, für die Version von der expliziten Lyrik ist es, glaube ich, haben wir eins geändert, nämlich dass die Polizei...
Die war umgezogen inzwischen.
Genau. Von der Schuhstraße in die Schornbaumstraße. Das heißt, in der Originalversion 1990 hieß es noch Schuhstraße-Polizei und in 1995 hieß es dann Schornbaumstraße-Polizei. Aber wenn man es heute, also wenn man diesen Text heute liest, mindestens die Hälfte der Dinge, die da vorkommen, gibt es nicht mehr.
Das wollte ich fragen.
Ja.
Also das ist wirklich, dieser Text ist einfach ein historisches Relikt. Ja, ist ein Anachronismus in der heutigen Zeit. Das ist Wahnsinn.
Was müssten wir heute singen? Aldi und Nanunana?
Ja, genau. Genau so. Auf jeden Fall, genau. Da ist ganz viel einfach nicht mehr vorhanden. Und ist manchmal, wenn wir auf der Lyriktour, wenn wir es dann mal wieder spielen, dann denke ich mir manchmal, das sind auch Weiher, Weiher, Weiher. Wenn es schon anfängt, Citybus, das war irgendwann in den 90er Jahren, ja, Anfang der 90er Jahre gab es so kleine Busse, die quasi nur innerhalb des Zentrums gefahren sind. Das waren die Citybusse. Da denkt heute niemand mehr dran. Ja? Also, das ist. Naja, egal. Also da könnte ich jetzt dann irgendwie weiter den Text durchgehen und irgendwie, heieiei, genau.
Ist schön. Schöne Erinnerungen und schön, ja, dass ihr das festgehalten habt, das, ja, Erlangen der Jahre 89 bis 95 sozusagen.
Genau.
Sehr schön. Ihr hattet ja, auch dadurch, dass es euch jetzt schon einfach so lange gibt, glaube ich, auch einen enormen Einfluss auf eine ganze Generation von Headbangern. Ich muss auch zugeben, ich kannte die Symphonie der Verstopfung vor der Symphony of Destruction. Wenn ich heute bei Megadeth-Konzerten bin, singe ich immer noch heimlich euren Text mit.
Sehr gut. Finde ich sehr schön. Würde mich interessieren, was der Dave Mustaine davon hält.
Nein, ich glaub, das kommt doch nicht bei ihm an, oder?
Nein, das wollen wir lieber nicht wissen.
Nein. Ja.
Aber ist das was, wo ihr auch so ein bisschen stolz drauf seid, so einfach schon so lange dabei zu sein und ja, so mit Generationen auch geprägt zu haben?
Ist, ja, beide. Also den Begriff Generationen geprägt zu haben, das weiß ich nicht, ob das nicht ein bisschen hochgegriffen ist. Aber so lange dabei zu sein und heutzutage noch so, also weit, weit über 30 Jahre nach Bandgründung, noch so relevant zu sein, dass wir wahrscheinlich auf einem der nächsten Summer Breeze wieder spielen, auf einem der nächsten Wackens wieder spielen werden und dass wir wieder auf Tour gehen können und dass es immer noch Leute interessiert, wenn wir was veröffentlichen, darauf bin ich schon stolz, weil das schaffen so nicht so wahnsinnig viele Bands. Also natürlich gibt es die Hosen, aber schon die Ärzte hatten ja zwischendrin Pause. Also die Ärzte haben wir eigentlich an Dauer auch schon überholt. Das finde ich schon sehr schön. Aber weitaus mehr noch als der Stolz darüber, immer noch dabei zu sein, ist es einfach die Freude, das immer noch machen zu können. Jetzt wäre es noch schön, wenn diese Pandemie sich bald mal wieder verkriechen würde, damit wir dann auch wieder mal richtig rausgehen können. Da brenne ich schon sehr drauf. Es fehlt mir sehr.
Sich die Pandemie verkriecht.
Ja, die soll sich mal trollen hier. Jetzt reicht's.
Ja, ja. Nee, finde ich auch.
Ja, schon. Ein Jahr lang war es witzig, aber jetzt reicht's.
es war so witzig. Es war so witzig, ja. Was haben wir gelacht, aber jetzt ist dann der Gag erzählt.
Ja, Wahnsinn.
Genau, ja, jetzt könnte doch mal was Neues kommen.
Ja, so langsam schon. Vielleicht noch nicht komplett abschließend, aber langsam zum Ende zu kommen. Ihr seid selbst ja auch nach wie vor noch Fans. Was waren denn so die letzten Alben, die euch begeistert haben? Gab es da welche?
Also bei mir ist das ganz... Oder
kommt ihr vielleicht gar nicht mehr,
ist das hier dazu? Nee, ist ganz klar. Es gibt im Augenblick, also jetzt gerade werde ich aktuell zwei Alben, wo ich immer nicht weiß, die höre ich eigentlich beide am Stück im Wechsel. Das ist einmal das neue Album von Sowen, Imperial. Das finde ich wahnsinnig geil. Und Little Brother is Watching You von Ron Bumblefoot Hall. Denn das sind die beiden Alben, wo ich eigentlich jeden Track total genial finde und immer nicht weiß und... Und dann ist es nachts um 3:30 und ich sollte schlafen, aber ich muss doch nochmal hören. Das ist, nein, wirklich, ist echt so. Also das sind gerade meine beiden Götteralben.
Ja, wobei das ja auch komplett andere Stile. Ja.
Komplett anders. Das Bumblefoot-Album sprüht vor guter Laune und ist wirklich Fröhlichkeit und die Lust am ausgelassenen Musizieren natürlich auf höchster Ebene. Also es wird der Typ spielt ja Weltklasse und komponiert und singt auch Weltklasse. Und Sowen ist natürlich sehr, sehr melancholisch, aber ja, das ohne jetzt zu tiefschürfen werden zu wollen, das ist auch ein bisschen in mir drin. Also ich bin auch, ich erzähle auch sehr viel Quatsch den ganzen Tag, so dass ich bin Papa, dass meine Kinder auch manchmal sagen, Papa, musst du immer so viel Blödsinn reden? Und die schon genervt sind davon, dass ich immer so viel Quatsch rede, aber ich habe auch durchaus eine ausgeprägte melancholische Ader und deswegen gefällt mir auch sowas. Das war schon immer so. Und ja, also das sind meine beiden Lieblingsalben. Vito?
Schön. Ja, also ich muss jetzt sagen, der Hannes hört definitiv deutlich mehr Musik als ich. Ja?
Deswegen, was? Mit Musik hast du es nicht so, ne?
Ja, nee, ich spiele lieber mehr. Also ich
spiele auch.
Ja. Also, aber man, was ist mir in den letzten Jahren aufgefallen? Also, was ich jetzt, wen ich auch immer ein bisschen verfolge, ist letztendlich Glenn Hughes, den ich immer schon sehr gerne mag.
Der jetzt
den
bei der Daisy sogar, singt übrigens, weißt du das schon?
Ja, genau, das meine ich ja eben. Der, die, so, okay. Deswegen sind mir eben die Dead Daisies eben aktuell aufgefallen, die gerade eben auch ein Album
veröffentlicht haben. Das ist auch echt wirklich gut.
Genau, und das finde ich echt ziemlich cool, fand eben auch die Black Country Communion cool, also mit, war doch mit dem, na, wie heißt der?
Bonamassa.
Genau, Bonamassa und Jason Bonham und wie heißt der Keyboarder nochmal, egal, jedenfalls.
Keyboarder sind auch egal.
Naja, aber der hat auch wirklich da eine sehr dominante Orgel gespielt, die auch Spaß gemacht hat.
Es gab schon einige Keyboarder, also John Lord oder Don Airey oder so, es gab schon auch gute Keyboarder.
Jedenfalls, das hat mir eben auch schon sehr gut gefallen und ich hab Glenn Hughes ja schon damals in den 80ern hatte er ein Soul-Album, ich weiß nicht, ob du das kennst, Play Me Out heißt es. Und das habe ich damals wirklich, also das ist wirklich ein Soul-Album. Also,
er sagt ja auch immer, er ist eigentlich Soul-Musiker. Sagt er über sich selbst.
Ja, das muss ich sagen, das trifft es auch. Also, ich meine, letztendlich seine letzten Sachen sind ja natürlich jetzt irgendwie harter Rock, aber dieses Soul-Album ist für mich immer noch, also ich habe es vor kurzem mal wieder reingehört, ne, weil man findet es eben auch in den Streaming-Plattformen. Es ist wirklich grandios und ich mag ihn als Sänger. Genau, das ist jetzt letztendlich das, was mir jetzt aktuell aufgefallen ist. Ansonsten begegnet einem sehr viel. Aber wie gesagt, ich sitze nicht so oft da und höre jetzt Musik. Da sitze ich dann lieber da und spiele Musik. Also das ist.
Ja, ich spiele auch Musik. Ich habe mir auch in Zeiten der Pandemie eine neue, wunderschöne Gitarre gekauft und spiele dann daheim auch viel und singe irgendwelche Sachen, irgendwelche Dave Matthews-Songs oder so. Macht man schon. Und es gibt schon immer wieder. Also ich fand zum Beispiel auch das zweite Album der Damn Things mit dem Scott Ian, fand ich auch wirklich herzerfrischend gut. Es kommt schon immer wieder neue gute Musik.
Sehr schön, sehr schön. Ja, und genau, gut, dass ihr aber auch noch Zeit habt, selbst auch Musik zu spielen. Da freuen sich auch die Fans.
Ja, aber und, halt nur zu Hause, allein daheim. Also mir fehlt's schon. Ich würde, erstens würde ich gern auch, also wir haben letztes Jahr ja ein paar Shows auch gespielt, so in so Autokinos oder ganz klein mit 3 Meter Abstand zwischen den Pärchen im Publikum. Und dafür haben wir auch geprobt und das haben wir halt völlig Corona-safe gemacht und mit vielen Kabeln das so gemacht, dass wir alle 4 aus 4 verschiedenen Räumen zusammen geprobt haben. Und das geht schon, ja, man kann so proben, man kann da das so einüben, dass man dann auf der Bühne korrekt spielen kann, aber es ist halt trotzdem nicht das Gleiche, wie in einem Raum ums Schlagzeug rumzustehen und zusammen zu lärmen. Und diese ganzen Autokino-Sachen und so, das ist alles so steril. Also die Autokino-Sachen fand ich echt schlimm. Wo du die Leute echt nicht gesehen hast und einfach quasi, als hättest du auf dem Supermarktparkplatz rausgespielt, du siehst einfach nur Autos.
Also ich muss sagen, ich hab's mir schlimmer vorgestellt. Ja, ich fand die Autokino-Shows gar nicht so schlimm. Also klar, das war irgendwie ein bisschen blöd, aber ich habe mir gedacht, das ist für mich deutlich besser als nicht zu spielen.
Ja, besser als nichts war es auf jeden Fall. Aber ich freue mich trotzdem.
Wobei man auf der anderen Seite sagen muss, dass diese Autokino-Shows, das rechnet sich einfach nicht. Also das heißt, das ist finanziell einfach ein Desaster eigentlich. Ja? Das im Grunde, das ist so viel Aufwand, dass man im Grunde eigentlich so viele mehr Leute braucht, um überhaupt auf grünen Zweig zu kommen.
Ja, und
das ist leider.
Und es kommt ein Aspekt dazu, den viele Leute vergessen. Wenn Leute auf ein Rockkonzert oder ein Popkonzert gehen, dann kaufen sie sich ein Ticket und dann gehen sie in die Halle. Und wenn sie in der Halle sind, dann holen sie sich irgendwie ein Wurstbrötchen, aber sie holen sich vor allem ein Bier oder ein Cola und nach einer Stunde holen sie sich noch ein Bier und noch ein Cola und so geht es den ganzen Abend rum. Und dieses ganze Getränkeverkaufen fällt halt weg, weil wenn die Leute auf ein Autokinokonzert fahren, dann haben sie einen Kasten Bier im Kofferraum. Punkt.
Klar.
Und geben da kein Geld mehr aus und die Veranstalter verdienen meiner Meinung nach an dem Getränkeverkauf möglicherweise ähnlich viel wie an den Ticketpreisen eigentlich. Und das fällt komplett weg und dann rechnet es nicht mehr.
Wir hoffen, dass es dieses Jahr nicht nötig ist.
Wir hoffen, dass die Pandemie sich endlich mal trollt.
Schauen wir mal. Mal sehen. Ja. Was sind denn eure Pläne für dieses Jahr? Habt ihr Autokino-Konzerte, Strandkorb-Konzerte oder anderes für 2021 im Kalender stehen?
Sagen wir es mal so, auf dem Kalender stehen momentan lauter Festivals. Aber ob die stattfinden, ja, das wissen wir noch nicht.
Und auf dem Kalender,
das weiß leider niemand, ja.
Und auf dem Kalender stehen auch Tourshows, also wo wir in Hallen spielen, Ende des Jahres, dann eher wirklich ganz am Ende des Jahres. Wo wir aber auch noch nicht wissen, also wir weigern uns, die abzusagen, weil wir uns den Optimismus noch hochhalten wollen. Und für mich, ich ehrlich, wenn mir jetzt jemand sagen würde, nee, aber im Dezember die Shows, die darfst du schon dann wirklich nochmal spielen, da würde ich ja jubilieren, aber wir wissen es halt natürlich nicht. Genau. Zwischendrin machen wir dann doch wieder ein neues Album, das dann aber erst im nächsten Jahr erscheinen soll. Da kann Vito jetzt referieren, da gibt es übrigens demnächst Neuigkeiten.
Genau, das, wenn der Hannes das jetzt hier sich so schon so weit aus dem Fenster lehnt.
Ja.
Genau, weil der Podcast erscheint ja am Freitag, den 5. Genau, das,
exakt,
wir tun es mal so, als wäre Freitag der 5. Und am nächsten Montag gibt es News. Ja? Also das heißt, am nächsten Montag verraten wir, wie das Album heißen wird. Und wir verraten die Tourdaten 2022.
Oh, super.
Genau, also deswegen stay tuned und auf allen unseren Kanälen ab dem Montag, den 8. Februar.
2. Februar bereits. Ja. 2021.
Genau.
Alle JBO-Kanäle unbedingt im Auge behalten.
Richtig. Genau.
Sehr schön. Dann gibt es auf jeden Fall einen Grund, für bis 2022 noch durchzuhalten.
Genau.
Und
es gibt uns übrigens
auch zu freuen auf die Dinge, die da kommen.
Genau, es gibt uns auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter und also das sind letztendlich die Hauptkanäle und auf vielen anderen natürlich auch noch. Aber vor allem auch jbo.de. Also das ist immer unsere Heimat und wird sie immer bleiben. Das ist letztendlich das Wichtigste, was heutzutage viele Bands falsch machen, die sich quasi nur noch auf die sozialen Medien stürzen und quasi ihre eigentliche Heimat völlig vernachlässigen. Sollte man nicht tun. Es sollte immer quasi auch im Web eine Heimat geben und von da aus geht man letztendlich aus und da findet man eigentlich das, was die Band ausmacht. Ja.
Das ist auf jeden Fall sehr gut, einen zentralen Punkt zu haben, wo sich das alles sammelt. Das finde ich auch. Aber auch auf den sozialen Medien seid ihr ja auch sehr aktiv in den letzten Jahren.
Ja.
Vor allem du, Vito, bist auch privat da viel unterwegs. Ich glaube, Hannes, du nicht so sehr, oder?
Ja, mehr als die anderen beiden, aber der Vito ist schon der Spitzenreiter. Der Vito ist halt auch der sozialste Mensch.
Der Vito. Ja, genau, ich bin der Sozialste. Nein, genau. Ich bin auch derjenige, der das letztendlich auch auf den JBO-Seiten meistens hochhält, weil ich es wichtig finde, dass man letztendlich auch einfach zeigt, dass man am Leben ist und zeigt, dass was weitergeht und zeigt, dass man im Grunde, dass man aktiv ist und eine aktive Band ist. Und ich trete da meinen Kollegen auch immer gerne mal ein bisschen in den Po.
Da hat er auch recht.
So, ganz sanft. Ja.
Genau, ja, aber es ist auf jeden Fall gut, sich zu zeigen, dass es einem gut geht, zu zeigen auch, dass man den Humor nicht verloren hat, um den Bogen zum Anfang des Gespräches zu finden.
Yes.
Ja, auch ihr behaltet den Humor offenbar, ein neues Album kommt und passiert. Ja. Da freuen wir uns drauf und vorher freuen wir uns auf die 26 Jahre explizite Lyrik-Tour. Hoffentlich im November. Toi, toi, toi.
Sehr schön.
Ja, hoffentlich.
Chaka. Ich danke euch für.
Ja.
Genau, ich danke euch für eure Zeit, für das Gespräch. War sehr erhellend. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir.
Hat uns auch Spaß gemacht, glaube ich. Dankeschön.
Genau.
Und Alles klar. Dann man sieht sich hoffentlich spätestens Ende des Jahres auf der Bühne.
Das wäre schön.
Genau.
Bis dann. Mach's gut.
Ja, bis dann.
Bis dahin. Macht
Tschüss.
Gut. Tschüss.
So, das war ja eigentlich ganz spannend, was die beiden zu erzählen hatten.
Spannend und lustig und sympathisch und ging mit einem Grinsen durch das Interview und aus dem Interview raus. Und was will man mehr? Mit dem kommenden Album, Details dazu wird es dann, wie gesagt, am Montag auf allen JBO-Kanälen geben. Gibt es dann auch einen Grund, sich auf 2022 zu freuen und das Pandemiejahr, solange es auch noch gehen mag, durchzustehen. Hoffentlich guter Laune.
Und ich freue mich schon drauf, wenn wir bei der nächsten Folge einen weiteren Liedtext, nicht unbedingt von JBO, aber irgendwas anderes Neues zitieren. Also wir sollten das zum Standard machen.
Vielleicht. Die kleine Poesie-Ecke.
Ich hoffe auch, dass ich mit der kleinen Vampir richtig gelegen habe. Wenn ich da falsch gelegen haben sollte, dann freue ich mich drauf, wenn die Band mich korrigiert. Oder auch nicht.
Auf jeden Fall. Und wir freuen uns nicht nur auf Antworten von JBO zu dieser Rückfrage, ob das denn ein Song über Robert Müller ist, als auch natürlich über alle
Kommentare. Du hast den Namen schon wieder gesagt.
Ach, sorry. Den darf ich doch sagen. Das war ja nicht der mit den Läusen. Die Läuse bleiben geheim. Robert war es nicht.
Und der Läuseempfänger bleibt auch geheim.
Ja, natürlich. Selbstverständlich. Ja, wir freuen uns über alle E-Mails, über alle Kommentare. Lasst uns wissen, wie es euch gefallen hat, ob euch was fehlt, wie euch der Schwachsinn gefällt, den wir so erzählen, ob ihr mehr Gäste wollt, ob ihr mehr Themen-Specials wollt, ob ihr mehr News und mehr Alben wollt,
ob ihr weniger Gäste wollt, ob ihr weniger Gelaber von uns wollt,
ob ihr mehr Kaffee oder mehr Bier trinken sollten vor der Aufnahme. All das interessiert uns brennend.
Schnaps wäre vielleicht nicht schlecht. In diesem Sinne würde ich sagen...
Schnaps, das war sein letztes Wort.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt...
Maximum Metal.